Hirngedeck, der Podcast. Wow, einfach nur wow.
So, mit einem lauten Geklonker heißen wir euch herzlich willkommen zum
Klonke.
Witzigsten. Du musst auch klonkern dann.
Du warst wieder mal klonkern.
Zum witzigsten Podcast Europas, Herrengedeck, verifiziert von Stiftung Warentest. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt bei iTunes eine Bewertung gelesen habe, die wir da für den Podcast bekommen haben. Und da stand, dafür, dass wir in der Kategorie Komödie sind.
Sind wir gar nicht so lustig?
Nee, ist unsere Gagdichte relativ niedrig. Erstmal, mein erster Gedanke war...
Oh, das ist schade. Das
schade auch?
Ich habe jetzt Angst, dass du jetzt total übertreibst mit deinen Gags
durchdrehe.
In Zukunft.
Nee, ich habe mir was anderes überlegt. Und zwar... Vielleicht akzeptieren wir das einfach und nehmen das so hin, dass unsere Gag-Dichte nicht so hoch ist. Aber vielleicht können wir unsere Gagging-Dichte dann einfach ein bisschen hochfahren.
Wow. Und schon geht's los.
Und schon sind wir drin. Fühlt ihr euch wohl? Herzlich willkommen bei Herrengedeck. Hier wird, also ja, wir müssen dann einfach zwischendurch ein bisschen Gagging einbauen. Aber ich denke, damit könnt ihr leben, oder?
Die Frage ist, ob ich damit leben kann.
Wenn ich es nicht zu übertreibe, dann überlebst du es zumindest.
Okay.
Das Schöne finde ich, der Samstag, an dem dieser Podcast erscheint, ist das zweite Wochenende vom Coachella Festival, you know? Also heute,
oh
wo dieser
Gott,
Podcast rauskommt.
Dieses Coachella.
Es sind einfach alle da.
Außer
wir sind nicht da. Aber vom Line-Up her, Lady Gaga ist da, Lady Di vielleicht auch, Kendrick Lamar.
Ist sogar Drake da?
Martin Garrix. Ich glaube, sogar Drake wird da sein. War, glaube ich, letztes Wochenende schon da. Und Lena Meyer-Landrut ist da, Steffi ist da, Riri ist da.
Steffi Giesinger.
Giesemeier, oder?
Ja. Giesinger.
Das Topmodel da.
Oh, ich würde so gerne mal zum Coachella. Ich würde mir ganz viele Federn ins Haar machen.
Federn?
Federn, Bindis, auf die Stirn.
Das sind indische Punkte, die eine Kaste symbolisieren.
Ja, aber haben die dann nicht immer sowas?
Auf dem Coachella-Festival. Ich habe da gesehen, da gibt es so verschiedene Areas für die Leute mit einem normalen Bändchen, für die,
oh
die Getränke
Gott.
Drin haben. Glaubst du, die sind nach
das
Bindis?
Ist ein Kastensystem.
Das
ja.
ist ein Kastensystem. Meinst du, die sind nach Bindis geordnet?
Definitely.
Wenn man ein rotes Bindi hat, heißt es, man ist noch Single, dann kommt man in diesen einen Bereich ohne Getränke. Ein grünes Bindi heißt, das muss man auch anders aussprechen, ne? Das ist ja in Indien, da sprechen ja alle Bindi, da ist ein Bindi. Und dann würdest du da mit dem Bindi...
Ich hätte ein blaues, weil ich adelig bin.
Ich stelle mir gerade vor, wie so zwei Mädels, ganz schlimme Frauen, die so weiße Lackstiefel tragen und so pinke Playboy-Tattoos auf den Nägeln haben, sich so auf der Toilette treffen, so, hey, oh sorry, ich habe gerade meine Tage, hast du vielleicht einen Tampon für mich? Oh nee, ich trage Bindis. Und das sind so ganz kleine Binden, die man in der Handtasche mitnimmt.
Oh Gott, das ist wirklich irgendwie ein bisschen witzig. Aber so ganz, ganz kleine.
Ja, klar. Und in der Werbung ist, da hat mich meine Freundin darauf aufmerksam gemacht, in der Werbung ist die Flüssigkeit, die in diese Bindis
ja.
gekippt, wird es immer blau.
Stimmt.
Und riecht wahrscheinlich irgendwie nach Vanille oder so.
Und ich habe jahrelang nicht verstanden, dass es Blut symbolisieren soll.
Aber es ist doch auch total verstörend.
Passiert
warum nehmen die kein rotes, keine rote Flüssigkeit?
Alle dran stören würden, weil es wieder eklig wäre.
Aber das ist ja wenigstens die Truth.
Ja.
Wir haben da wirklich drüber richtig diskutiert. Meine Freundin meinte zu mir, dass es doch total natürlich wäre. Und dass man es zeigen müsste. Und dann meinte ich, du, nur weil was natürlich ist, heißt es ja nicht, dass man es unbedingt sehen möchte. Zum Beispiel, jeder von uns hat Stuhlgang. Trotzdem möchte ich jetzt nicht super offen damit umgehen und mit Leuten über meinen Stuhlgang reden.
Warum denn nicht?
Weil ich es nicht so schön finde. Es gibt schönere Dinge als irgendwie verdautes Essen.
Man kann aber auch nicht nur über die schönen Dinge im Leben reden, Ariana.
Herzlich willkommen beim Herrengedeck der lustigste Podcast Europas. Vielleicht beginnen wir diese Folge mal... Statt mit unserem Stuhlgang, mit ein paar Danksagungen. Denn was wären wir ohne euch? Wir wären wahrscheinlich das Gleiche, bloß ohne euch. Aber wir wären nicht da, wo wir jetzt sind auf jeden Fall. Und deswegen, wir kriegen so viele tolle Nachrichten von euch immer und so viele Kommentare, dass wir dachten, wir droppen einfach mal ein paar davon, wie Dr. Dre und Ice Cube das vielleicht machen würden. Wir haben nämlich, glaube ich, das ist die Mail von am weitesten weg, die wir bekommen haben, von Julia aus Peking.
Krass.
Julia hat uns aus Peking geschrieben und meinte, wenn ihr mal hier in Peking seid, sagt da mal Bescheid, dann gehen wir mal was trinken. Ich weiß nicht, ob das jemals der Fall sein wird.
Dass wir in Peking sind? Ich möchte niemals nach Asien.
Was? Warum das
weiß
denn
nicht? Weiß ich nicht.
Du möchtest
Manche dann- sagen ja so, oh mein Gott, ich möchte so gerne mal nach Asien, ich möchte da mit dem Rucksack durch Asien.
Ja.
Das ist überhaupt kein Wunsch von mir.
Ja, so. Du willst ja generell schon nicht raus.
Doch.
Du willst ja nicht mal bis nach Brandenburg.
Wenn ich drinne sein kann, dann schon.
Ja.
Aber ich muss ja das dann auch alles da essen und so. Weißt du, wie ich meine? Ich hasse ja asiatisches Essen schon alleine.
Wieso?
Finde ich eklig. Schmeckt mir nicht.
Alles daran? Glasnudeln, Gemüse,
Fleisch. Ich hasse ja Gemüse generell. Ist nicht mein Ding. Ich glaube, also ich habe überhaupt nicht so dieses Bedürfnis, nach Asien zu traveln.
Wobei das, glaube ich, du machst ja gerade dieses Ernährungsding, ne?
Ja.
Abnehmen und so weiter. Dafür ist, glaube ich, Asien super geeignet.
Das glaube ich auch,
weil ich will einfach nichts essen.
So, und wenn du dann nämlich noch diszipliniert bist und sagst, du isst das nur auf die traditionelle Art und Weise, kriegst da halt nur mal Stäbchen gereicht, fällt ja alles runter. Wenn du da nicht super talentiert drin bist, kriegst du sowieso nichts drauf.
Ja, Reis könnte ich essen, das mag ich.
Aber das ist ja in deinem Ernährungsprogramm wieder nicht enthalten, oder?
Stimmt. Nö. Ich habe total Angst vor solchen
weiten Reisen.
Mhm. Meine Freundin Jaco, die reist ganz viel, die hat auch so einen Reise-YouTube-Kanal. Und die hat mir schon ganz viele auch so, also die ist immer geil für sie, glaube ich. Aber die auch ganz
ich
oft.
Ich habe verstanden, die ist immer geil. Und dachte so, was ist das denn hier für eine Side-Information über eine Freundin?
Nein. Ich glaube, das ist immer schön für sie. Aber sie hat mir auch oft erzählt, dass sie auch schon ganz schlimm krank war.
Ja, das ist dann nun mal so. Also die haben halt erstens teilweise in den Ländern nicht die gleichen Hygienestandards wie wir.
Das ist mir nix.
Möchte jetzt nicht von Peking behaupten, aber ich glaube, das ist auch teilweise einfach, das Essen ist halt eine andere Kultur und unser Magen ist nicht darauf getrimmt. Der Deutsche isst ja eigentlich nur Sauerkraut und Kartoffeln und
nur
vielleicht mal eine Brezel und eine Weißwurst. Und wenn er dann auf einmal natürlich hier gegarten Schweinebauch am Straßenrand isst, dann reagiert der Magen da ein bisschen empfindlich drauf.
Ja.
Julia, falls du es gemerkt hast, wir haben uns sehr über deine Nachricht aus Peking gefreut an dieser Stelle. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Michael ist nämlich einer unserer lieben Hörer letzte Woche einen Marathon gelaufen und wir haben ihm vorher den Auftrag gegeben, dass er danach doch bitte standesgemäß ein Herrengedeck zu trinken hat. Wer schon mal auf so einem großen Lauf war, weiß, da wird tatsächlich traditionell Bier gereicht am Ende. Was hat Michael gemacht? Hat sich ein Schnapsglas mitgenommen und noch einen kurzen eingeschenkt.
Das ist so süß.
Alle Daumen nach oben von uns und wir haben sogar ein Beweisfoto von ihm bekommen. Mhm. Michael, you're working hard on that summer body, kann man an der Stelle mal sagen.
Like I do.
Mm.
Und die das war Englisch.
Das ist gut, schöne Überleitung, denn die letzten Props gehen raus an tatsächlich die Picture Books, eine Band aus deutschsprachigen Mitgliedern, die uns vor ein paar Tagen die Nachricht geschrieben hat, dass sie gerade durch die USA touren und so ein bisschen Heimatgefühl aufkommt, weil die tatsächlich im Tourbus unseren Herrengedeck-Podcast gehört haben. Es war eine Mischung aus Freude und Verstörung, weil ich dachte, müsst ihr mal gucken, auf Instagram laden die gerne Bilder hoch, haben auch hier 12.000 Follower, The Picture Books. Sehen aus wie relativ harte, rockige Jungs. Ich musste spontan an AC/DC und Metallica denken. Und dass die unserem weiblichen Gelaber da in den USA, dass sie mit dem Bus durch Silicon Valley und Mississippi, Massachusetts fahren und uns hören, war auch ein bisschen verstörend.
Wieso? Ich finde es total schön. Ich glaube, das erdet die. Das erdet die lebensnah, wenn die uns hören.
Ja?
Mhm.
Was meinst du, gibt denen das?
Beständigkeit.
Beständigkeit. Das ist ein sehr schönes Stichwort, Laura, denn auch wir wollen bei unserer Beständigkeit bleiben, bei unseren Traditionen hier im Podcast. Jeder Podcast startet ja mit einem Fakt über uns jeweils, als Einzelperson. Wir sind ja super individuell und jetzt singen wir alle im Chor, wir sind individuell und klatschen dabei in die Hände. Jeder Podcast beginnt mit einem Fakt über uns und vorher einem kleinen Spiel, mit dem wir...
Was immer du dir ausdenkst und ich weiß immer nie bis... Zu dem Spiel, welches Spiel wir eigentlich spielen.
Guck mal, ich habe gedacht, hier, Alkohol bei uns immer ist ein wichtiger Bestandteil unseres Podcasts. Warum spielen wir nicht mit einer Jägermeisterflasche, die wir auch zufälligerweise hier
Flaschen
haben?
Flaschendrehen?
Oh. Und derjenige, auf den dieser Mini-Flaschenhals zeigt, muss mit seinem Fakt beginnen.
Okay.
So, drehen wir doch mal. Möchtest du drehen, bitte?
Ich? Ja. Okay. Habe auf mich selbst gedreht. Das ist ja super.
Guck doch mal, ist ein Zufall, dass die Alkoholflasche auf dich zeigt, Laura, hier.
Ja, gut. Ein Fakt über mich ist... Jetzt aufgepasst, dass ich unfassbar unordentlich bin. Das ist mein Fakt. Also ganz viele sagen das ja von sich. Ich bin so chaotisch. Oh mein Gott, ich bin so unorganisiert. Nee, m-m. Bei mir hat das ganz, ganz andere Ausmaße. Also so richtig, richtig schlimm. Wenn ich alleine wohnen würde, in meinem Zuhause, nicht mit meinem Freund zusammen.
Würde man dich gar nicht finden, so unordentlich
bist. Es ist so. Es ist wirklich wahr.
Vielleicht würde man dich an deinem Bindi und deinen Coachella-Federn erkennen.
Gerade so. Ich glaube, also ich erinnere mich an Phasen in meinem Leben, die habe ich Gott sei Dank überwunden. Ich glaube, es wird jedes Jahr ein ganz kleines bisschen besser, aber unwesentlich. Es gab Phasen in meinem Leben, frisch nach Berlin gezogen, da habe ich manchmal auch Tassen stehen lassen mit Inhalt. Mehrere Jahre gefühlt.
Jahre?
Da war Pelz drauf und kleine Kulturen haben sich gebildet.
Aber den hättest du abziehen und auf dem Mauerpark verkaufen können. Pelzjacken auf dem Mauerpark, hier in Berlin auf dem Flohmarkt sonntags, werden in der Regel fürs Dreifache von dem, was sie eigentlich wert sind, verkauft.
Du meinst, ich hätte aus dem Schimmel
Pelz.
Ja.
Hätte ich sammeln sollen und ja. eine große, ja. wie so eine Patchwork-Jacke ja. aus Pelz.
Ja.
So stellst du es vor.
Ich habe schon mal von Leuten gehört, die aufgestellt haben, die Überlegung, wenn sie alle Popel, die sie im Laufe oh, ihres Lebens wow. aus der Nase wow. geholt haben, wow. zu einem Ball formen würden, wie groß dieser Ball wohl wäre am Ende des Lebens. Ich kann darauf keine Antwort geben, würde aber nun dir vorschlagen, guck mal, es geht im Leben doch darum, was kannst du aus den Dingen, die dir gegeben werden, machen? Schon Albert Einstein sagte, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade
draus. Das ist von Albert Einstein?
Vielleicht ist es auch von Angela Merkel oder von Obama.
Das ist von StudiVZ.
Es kommt doch darauf an, was man mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung gestellt werden, was man daraus macht. Don't hate the game, be the player oder so ähnlich. Und deswegen nimm doch das nächste Mal einfach diesen Pelzbelag von deinem Tasseninhalt, kleb es zusammen und mach einen, guck, was ein veganer Pelz. Weißt du, wie trendy
ist Nachhaltigkeit? Der vegan? Das lebt ja schon.
Ah, das stimmt. Das
sind der ist Bakterien. Nicht mehr vegan.
Dann ist deine Tasse eine Art Petrischale geworden.
Genau.
Genau. Aber dieses Nachhaltigkeit, Sustainability, man droppt einfach immer so Wörter, von denen man auch gar nicht weiß, was sie heißen. Aber dieses ganze, alles muss bio sein, alles muss ökologisch, Demeter-Label. Und dann wäre es doch super, wenn du einen Pelz anbietest, für den kein aber Tier leiden musste. Ja. Hast du mal an so einem toten Fuchs gerochen? Der stinkt auch.
Okay, ich denke darüber nach, aber eigentlich habe ich diese Phase einigermaßen überwunden mit dem Pelz in den Tassen drin. Ne? Ich habe manchmal auch Sachen dann so weggeschmissen, weil ich dachte, das kriege ich nie wieder sauber.
Du hast die Tasse komplett
ja, weggeworfen. Ja, viele Tassen und auch schon, also viele Sachen, die ich dann gefunden habe. So. Ich war auch immer so jemand, der so die ganzen Sommerferien über Brotdosen, volle Brotdosen im Rucksack hat liegen lassen. Das war ich zum Beispiel. So.
Ich finde ja, das Schlimme ist, die sind so ein bisschen wie Arbeit, von der man weiß, man muss sie machen, wie so eine Ablage, auf der so Formulare oder Dokumente liegen, die man eigentlich vom Schreibtisch wegarbeiten müsste. Und man weiß, diese Brotdose liegt da in der Tasche und es wird nur schlimmer, je länger man sie
ja,
drin lässt.
Absolut. Aber
man macht es trotzdem. Ja. Das ist die Brotdosen-Prokrastination quasi. Mhm.
War das bei dir auch so?
Nein. Doch, ich glaube schon.
Echt?
Also nicht mit diesem, dass ich Sachen wegwerfen musste oder mal unter die Bettdecke, oh, da liegt ja noch der Ex-Freund von vor 5 Jahren. Was macht der denn da noch? Den habe ich ganz vergessen auszusortieren. Es gibt mittlerweile doch so tolle Apps, Laura, mit denen man sich super
organisieren kann. Hallo, früher gab es doch keine Apps. Da hatte ich noch ein Nokia-Handy aus einer Koya-Box. Auf jeden Fall beeinträchtigt mich das halt oft im Leben. Und auch früher, oh, das war immer so schlimm, wenn ich Wochenende unterwegs war und bei meinem Freund damals geschlafen habe, so mit 17 oder so, bin ich Freitag zu dem gefahren und kam Sonntag nach Hause. Und dann kam ich und hat meine Mutter mich schon richtig scheiße angeguckt in der Küche, hat nicht mehr guten Tag gesagt. Da wusste ich schon, oh, da ist irgendwas passiert. Und dann kam meine Schwester und hat gesagt, du, Mutti hat dir einen Berg gemacht. Und dann wusste ich schon, okay, wow. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, meine Mutter alles, was sie gestört hat, auch aus den Schränken raus. Und da habe ich ja einfach immer nur alles so versteckt in den Schränken, hat sie mir einen riesigen Berg gemacht auf dem Teppich, so fast jedes Wochenende.
Um dir zu zeigen, bitte sortier es und räum es
ja.
weg. Und deine Schwester hat dir gesagt, Mutti hat dir einen Berg gemacht.
Ja. Meine Schwester wiederum ist unfassbar ordentlich. Und die plant immer alles so, wenn die auch woanders übernachtet, dann faltet die alles zusammen, so richtig, also so weißt du, in ihrem Rucksack und ist da so richtig, richtig akkurat. Und ich glaube, das hat sie nämlich nachhaltig verstört. Verstehst du, dieser Streit zwischen meiner Mutter und mir und dieser Berg, der ist in ihrem Kopf, der Müllberg.
Aber guck mal, das ist doch super, wenn du sagst, dass deine Schwester das nachhaltig verstört hat, dann hast du doch was Nachhaltiges geschaffen.
Absolut.
Und da sind wir wieder. Nachhaltigkeit ist absolut ein Trend und Laura ist ein Teil davon.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich bin auch so jemand, ich habe so 3 oder 4 verschiedene Taschen, in denen ganz viele Sachen drin sind. Verstehst du, manche haben so eine Tasche, da sind so die nötigsten Sachen drin, eine Handcreme, Packung Taschentücher.
Ein Bindi. Eine Bindi.
Bei mir ist alles verstreut in verschiedensten Taschen und Rucksäcken. Manchmal muss ich auch meinen Freund morgens wecken und sagen, du, ich finde meine Leggings nicht.
Und dann sagt er, die ist in der grünen Handtasche?
Ja, wirklich. Er wow. findet die dann für mich. Ist ganz schlimm. Ich nutze es auch immer richtig aus, wenn der mal nicht da ist und ich alleine hier bin in der Wohnung. Ist alles ganz, ganz chaotisch. Ist
alles ganz neu für dich. Ja. Du gehst so durch die Gegend und sagst, wow, das habe ich ja noch nie gesehen.
Genau.
Einfach, weil es irgendwo drunter liegt.
Ja.
Toll.
So bin ich. Ich bin ein unfassbar chaotischer Typ. Also überdurchschnittlich chaotisch, würde ich sagen.
Jetzt setze ich es umso mehr, dass wir es schaffen, uns alle 2 Wochen für diesen Podcast zu treffen.
Ja. Dass ich mich überhaupt auch selber finde.
Ja.
Das ist auf jeden Fall mein Fact. Das macht mich aus und ich arbeite seit Jahren daran, dass es besser ist. Weißt du, so jeden Monat ist das so mein Vorsatz. Laura, du wirst jetzt ordentlicher. Das ist noch nie geschafft.
Ich darauf trinke ich jetzt erstmal ein. Auf dich.
Und auf meine Unordentlichkeit. Oh. Ja.
Gut. Guck mal, ich habe mein Glas gefunden. Findest du deins auch?
Du bist
auch?
So organisiert.
Ja, nee. Oder?
Mhm.
So, ich habe das Gefühl, wir müssen die Jägermeisterflasche nicht nochmal drehen. Ich bin dran.
Ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, dass ich relativ unkompliziert bin, was Essen angeht. Oft ist es doch so, man geht mit Leuten essen und dann sind die zum Beispiel Vegetarier. Da fällt schon mal die Hälfte der Locations weg, weil die kein Fleisch essen. Mhm. Dann sind manche Veganer. Die Pyramide spitzt sich noch weiter zu. Wenn Leute vegan essen und man geht raus mit den Essen, ist noch schwieriger. Ich würde sagen, ich bin da relativ unkompliziert. Und ich sage immer, wie so ein Werbeslogan. Ich verkaufe mich immer wie so ein Produkt. Es gibt eigentlich nur 3 Dinge, die ich nicht esse. Aber eins steht ganz oben auf der Liste. Und das ist für mich wirklich das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Und zwar, ich esse kein Koriander.
Okay.
Ich hasse Koriander abgrundtief. Vielleicht kennst du diese Videos, die sind in letzter Zeit auch viel rumgegangen. Wenn man hinter eine Katze eine Gurke legt und die Katze dreht sich um und sieht die Gurke, die Katzen rasten komplett aus und springen weg. Ich glaube, das ist bei denen irgendwie veranlagt, dass sie denken, das ist eine Schlange oder so. Keine Ahnung, wie man in den Genen sowas programmieren kann.
Das liegt nah.
Das liegt
nah.
Das liegt super nah, dass so ein fettes grünes Ding aus dem Biodance eine Schlange ist. Und ungefähr so geht es mir mit Koriander. Also wenn du hinter mich so einen Bund Koriander auf den Boden legst und ich drehe mich um.
Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie Koriander schmeckt oder wo das dran
scheiße,
ist.
Scheiße, Laura, er schmeckt scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht so oft mit Koriander in Berührung kommst, weil der ist sehr viel in asiatischem Essen drin. Mhm. Wenn man zum Vietnamesen geht, immer schön, wenn man keinen Koriander mag, am Anfang sagen, dass man es nicht drin haben will. Sonst blöd, ist mir auch schon oft passiert. Und ich hatte ein sehr prägendes Erlebnis mit Koriander. Da war ich bei Freunden zum Essen eingeladen und ich habe da gerade so eine kleine Detox-Kur gemacht. So ähnlich wie du jetzt gerade. Ich wollte mich einfach mal entgiften, wollte einfach mal wieder meine Mitte finden.
Einfach mal gucken, was geht's mit meinem Körper.
Genau.
Ich einfach mal ans Limit treiben.
Genau, einfach mal die Chakren öffnen und das Qi fließen lassen. Oh, das klingt richtig widerlich.
Mhm.
So. Und das Qi ist auf jeden Fall geflossen. Und wenn man so eine Detox-Kur macht, man darf, glaube ich, Salat essen und Luft einatmen. Das ist so ziemlich das Einzige, was man
aber
zu sich nehmen darf.
Aber nicht zu viel Luft.
Genau, nicht zu viel. Immer schön wohl dosiert, denn da sind ja auch Bakterien und andere Bestandteile drin.
Das sind alles Kalorien.
Das sind alles Kalorien, die man da einatmet. Und ich war zu diesem Essen mit Freunden zu Hause eingeladen und die haben halt mega groß gekocht und richtigen Aufriss veranstaltet. Und ich habe halt vorher gesagt, dass ich diese komische Kur mache und sie mir entweder Salat oder Luft präsentieren können. Und der Freund von der Freundin hat sich richtig ans Zeug gelegt und Mühe gegeben. Hat einen ganz tollen Riesensalat gemacht mit so verschiedenen Salatarten, mit Walnüssen drin. Dann noch so kleine Sachen reingeschnitten, ganz toll. Und dann steht dieser Bergsalat da. Ich freue mich, wir sitzen alle in dieser WG-Küche, fangen an zu essen. Und ich merke, irgendwas ist komisch. Aber ich wollte nichts sagen, weil der sich echt so Mühe gegeben hat. Nach dem Essen habe ich dann mit meiner Freundin gesprochen und meinte, du, sag mal, dein Freund so süß, wie viel Aufriss der veranstaltet hat, wie viel Aufwand der sich und Mühe gemacht hat für mich. Der hat diesen Salat, das ist, Mensch, was hat er denn da so reingemacht? Und dann hat sie ganz stolz erzählt, dass der sich richtig Gedanken vorher gemacht hat, wie er den Salat macht und dass ich auch ein adäquates Essen da bei diesem WG-Abend habe und dass er das Dressing selber gemacht hat, dass er da ganz in der Küchenmaschine hat er das Dressing ganz alleine, hat er da so Sachen zusammen und Kräuter und ein ganzes Bund Koriander reingemacht und durch die Küchenmaschine gejagt und er hat sich ja so viel Mühe gegeben und ich wusste, alles klar. Und ich habe mich gefühlt wie so eine Katze, vor die du so eine Scheißgurke gelegt hast.
Aber da hast du es ja schon gegessen, oder?
Ich musste.
Hast du es einfach gegessen?
Ja, was soll ich machen?
Hast du immer nur so ohne Zunge gekaut?
Ich habe es irgendwie versucht runter. Ist ja, man hat manchmal Situationen im Leben, Laura, du wirst sie kennen. Da schluckt man einfach. Da beschwert man sich nicht, man schluckt einfach.
Nee, die kenne ich nicht.
Genau. Ja, und ungefähr so war das.
Mhm. Oh, ich habe auch richtig oft Probleme mit Sachen, die ich nicht mag. Ich finde es immer so peinlich, wenn man irgendwo eingeladen ist. Und dann, ich mag ja ganz viel nicht. Ganz, ganz viele nicht.
Du bist die, von der ich gerade geredet habe, die super anstrengend ist.
Total doll. Okay. Mhm. Richtig, richtig schlimm. Ich mag so viel nicht. Verstehe nicht, wie man Spinat essen kann, wie man Pilze essen kann, verstehe ich nicht. Kapern.
Das ist Hilze? Ganz normale Champignons?
Mhm.
Da gibt es doch so ein tolles Lied auch. We are the Champignons, my friend. So, Laura steht übrigens zu mir, falls ihr euch fragt, warum sie eigentlich noch nie gesagt hat, dass sie nie wieder einen Podcast mit mir aufnimmt.
Hab ich schon ganz oft gesagt.
Ich wollte ein bisschen hier die Harmoniefahne nach oben halten. Es hat einen ganz einfachen Grund, weil wir befreundet sind. Und jetzt kriegen wir mal ganz kurz hier eine romantische Stimmung. Wir gucken uns an, Herzchen fliegen durch die Luft.
Wir machen eine Kerze an.
So, wir fassen uns an den Händen an und haben uns ganz so lieb. Denn in diesem Podcast soll es sich um das Thema Freundschaft drehen, quasi um die Jokos und Klaas dieser Welt, die Paris Hilton und Nikki Richie. Wie heißt sie denn?
Nicole Richie, wir sind doch verstritten.
Aber die waren doch mal Freunde.
Aber das ist lange
also
her.
Also zu meiner Zeit. Und da kam dann eine MTV-Serie wöchentlich oder täglich sogar.
Da, wo die
sogar
immer so auf dem Land gearbeitet haben,
ja, Paris Hilton. Und in der wurden Paris Hilton und die heißt, glaube ich, gar nicht Nicole, oder?
Doch, die heißt Nicole Richie.
Ja.
Nicole heißt sie. Nicole.
Wo Paris Hilton und Nicole Richie. Ah nee, das sind Amerikanerinnen. Mhm. Schade.
Ja.
Also Paris Hilton und Nicole Richie sind durch die USA getourt. Einfach keine Ahnung warum, immer mit diesen zwei Chihuahuas und einem riesigen Wohnmobil.
Ich glaube, die mussten immer auf verschiedenen
Events. Die sind zum Coachella immer
gefahren. Auf verschiedenen Höfen arbeiten. Die haben auch da so sowas. Besamung bei Kühen gemacht und sowas alles. Doch, wow. Doch.
Ungefähr so könnt ihr euch Laura so meine Freundschaft vorstellen. Besamung bei Kühen. Auf jeden Fall soll es genau um diese zwischenmenschliche Beziehung heute bei uns gehen. Die Freundschaft.
Ich habe tatsächlich sehr viel Gedanken über Freundschaft gemacht in der letzten Zeit. Sag ich dir erstmal so, wie es ist.
Da klingt so plötzlich so philosophisch.
Nein, tatsächlich habe ich ja gerade schon von meiner Freundin Jaco erzählt. Die ist ja YouTuberin. Und sie hat gerade ein Video hochgeladen, wo ich mich so ein bisschen wiedergefunden habe. Da ging es auch teilweise um Freunde, die so ein bisschen anstrengend werden, weil sie immer so negativ sind. Kennst du?
Nein.
Ich habe eine positive Freunde. Und wir fahren zum Coachella.
Ja, also meine Freunde Stefanie Giesinger und Lena Meyer-Landrut sind im Moment nicht da, weil sie sind auf dem Coachella und kleben sich eine Bindi ins Gesicht und tanzen da im VIP-Bereich. Aber ansonsten habe ich das natürlich auch Freundinnen, die, ja, wo ich das Gefühl habe, die fokussieren sich aufs Negative.
Ja, und das ist ja, ich gehöre bestimmt auch ganz oft selber dazu, zu der Freundin, die ganz viel negativ ist. Aber manchmal ist es so, da gibt es ein und dasselbe negative Thema so jahrelang.
Zum Beispiel?
So Typengeschichten zum Beispiel.
Also so Männer, Liebes.
Genau, richtig. Die immer wieder auf die gleichen Typen zum Beispiel reinfallen. Und du dir halt denkst, es kann nicht wahr sein, dass du, wir können nicht uns im Kreis drehen jedes Mal. Ich sag jedes Mal das Gleiche, wenn wir uns treffen. Und wenn es nur noch darum geht, dann man auch keinen Spaß mehr haben kann zum Beispiel miteinander, so wirklich. Und dann fahre ich manchmal nach Hause und denk, und dann geht's mir schlecht, obwohl es überhaupt nicht mein Problem ist, weil ich bin total glücklich, sorry.
In deiner Beziehung und mit deiner Stoffwechselkur.
Richtig. Weißt du, und dann zieht mich das so runter und denke ich mir so, okay, warum soll ich mich eigentlich noch mit der Person treffen, wenn wir nur über negative Themen sprechen? Finde ich schwierig.
Kann ich verstehen. Zu mir hat mal eine Freundin gesagt, dass sie so ein bisschen neidisch ist, weil sie meinte, dass ich in meinem Leben ständig Glück habe. Sie hat jetzt nicht gesagt, dass mir alles zugeflogen kommt, aber sie meinte, ich habe die ganze Zeit Glück. Egal, was ich mir vornehme oder machen möchte, das funktioniert. Darüber habe ich wiederum mit einer anderen Freundin gesprochen und die meinte, ich finde, so kann man das nicht sehen. Ich glaube, bei dir ist es eher so, dass du dich, wenn etwas funktioniert und wenn etwas klappt, dass du das total schätzt. Und dass du dich daran hochziehst und noch mehr Energie in diese Sachen reinsteckst und deswegen daraus wieder andere Dinge entstehen. Also du tust auch was dafür, meinte sie zu mir. Und auf andere kann natürlich dann der Eindruck entstehen, dass das mir alles zugeflogen kommt oder dass ich immer nur Glück habe. Aber am Ende ist auch ganz viel eine Einstellungsfrage. Und sie meinte, dass wenn ich mich mehr auf die negativen Sachen konzentrieren würde, dann würde plötzlich niemand zu mir sagen, dir kommt alles zugeflogen, sondern nur, ach du Arme, du hast ja ständig Pech. Und deswegen glaube ich, dass sowas viel Einstellungssache ist. Und kann das gut verstehen, dass man so, ja, Leute in seinem Umfeld hat, die sich halt an den negativen Sachen so hochziehen und irgendwie, wenn was Schlimmes passiert, sagen sie ständig, siehst du, sowas passiert nur mir.
Ja.
Und wenn was Gutes passiert, ist so, ja, jetzt einmal Glück gehabt, aber das nächste, was passiert, läuft wieder scheiße.
Genau. Aber das Ding ist, dass ich weiß nicht, ob ich heute noch auch zu solchen Leuten gehöre, ich glaube nicht mehr so doll, aber ich erinnere mich an eine Phase vor ein paar Jahren, da wollte ich unbedingt einen Freund haben, so jahrelang. Ich war so 5 Jahre oder so Single.
Aber ich bin nie rausgegangen. Da habe ich mich immer gefragt, wieso ich denn keinen Freund kriege. Oder habe ich meine Tassen gezählt, in denen der Kaffee verschimmelt ist, habe mir den Pelz angezogen und habe mich gefragt, warum kriege ich keinen Freund? Und dann habe ich meine Bindis gewechselt und war ständig alleine. Und haben alle gesagt, du bist einfach zu negativ.
Nee, ich war in dem Moment negativ, weil das ist mein Universum war. Es ging nur noch darum. Ich habe mit Freunden nur darüber gesprochen. Oh mein Gott, ich bin so alleine. Ich finde niemanden. Woran liegt das bloß? Und das war so das Gesprächsthema schlechthin. Ich kann mir halt vorstellen, dass das meine Freundinnen damals total genervt hat. Und sie halt dachten, oh Gott, mit Laura, ich habe gar keinen Bock, mit der zu treffen. Dann geht es wieder darum, warum ihr keinen Freund habt. Und ich erinnere mich an eine Situation, Ariana. Ich habe dir nie gesagt, wie verletzt ich war dann.
Oh.
Nein, nicht
Packst
so schlimm.
Du jetzt wieder was aus, so wie letztes Mal, dass du gesagt hast, dir ist es peinlich, wenn ich singe in deiner Gegenwart?
Ja, ich erinnere mich daran, als wir mal beide im Auto saßen und haben so ganz lange geredet. Und ich habe dir mal wieder die Ohren voll geheult. Ich würde so gerne abnehmen, aber weißt du, ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Ich krieg das einfach nicht hin und ich schaffe das einfach nicht, Sport zu machen. Und ich glaube, dass du so ein bisschen dachtest, oh Laura, ey, meine Güte. Und du hast halt irgendwie zu mir gesagt, ja Laura, also pass auf, ich kann dir immer nur eine Sache sagen, immer wieder. Dann musst du was dagegen tun oder du darfst dich darüber nicht beschweren. Und ich fand es in dem Moment echt harsch. Und als ich danach allein zu Hause war, war ich echt ein bisschen traurig, dass du das zu mir gesagt hast.
Ich kann mich nicht an die konkrete Situation erinnern, aber ich kann mir vorstellen, dass es so war.
Nein, das war in dem Moment ja richtig und ich verstehe es jetzt halt total. Gerade jetzt, wo ich halt so dieses Ernährungsding mache und das schon ziemlich lange durchhalte. Und ich mir denke, na, sie hatte halt eigentlich recht. Ne? Ich habe sie halt zugelabert mit einer Scheiße, die mein Problem war und die sie hätte nicht ändern können, sondern nur ich.
Nee, ich glaube, wenn man in der Freundschaft ist, dann ist es gar nicht schlimm, wenn jemand mit seinen Sorgen oder irgendwie Gedanken kommt, die er eigentlich nur selber ändern kann. Ich glaube nur, dass man manchmal gar nicht merkt, wie lange man an so einem, an einer bestimmten Sache arbeitet oder wie sehr sie einen stört, aber man es nicht hinkriegt, diesen letzten Schritt, der eigentlich der schwierigste ist, und zwar seine Gedanken in die Tat umzusetzen und tätig zu werden. Ja, dass man dann lange vor diesem Punkt so versucht zu fliehen und dass es für Außenstehende dann schwierig ist, weil die so Tipps geben, aber so aktiv werden kann man halt nur selber.
Richtig.
Und irgendwann ist man so an einem ratlosen Punkt, wo man denkt, okay, wir wissen jetzt beide, was du machen musst, wir wissen beide, woran es liegt, aber wir unterhalten uns immer über diesen Punkt, dass du es nicht schaffst, es anzugehen. Und dann kommt man natürlich immer wieder an den gleichen Punkt
halt. Ja. Man dreht sich halt im Kreis.
Was ich aber nicht schlimm finde. Aber ich finde es viel schlimmer, wie du gerade gesagt hast, wenn man merkt, dass jemand sich ständig nur so aufs Negative konzentriert. Weil das dann irgendwie auch eine Freundschaft schwierig macht.
Total.
Wenn man merkt, dass man eigentlich immer nur die ganze Zeit den anderen aufbauen muss und der eigentlich alles im Leben einfach nur scheiße findet.
Und meine Freundin Jaco hat dann auch gesagt, und das habe ich auch schon erlebt im Leben, dass wenn es deiner Freundin sehr lange Zeit angeblich schlecht geht, oder meine ich jetzt nicht eine krasse Krankheit, das ist was anderes, sondern sowas wie, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, und ich finde keinen Freund, dass man dann, obwohl es einem eigentlich gut geht, man dann so tut, als würde es einem auch schlecht gehen.
Das ist ein psychologischer Kniff, den ich aber bei mir auch schon beobachtet habe.
Und das ist doch bescheuert.
Ja, ich glaube, dass man manchmal das auch ein bisschen aus schlechtem Gewissen heraus tut, oder? Dass man denkt, meiner Freundin geht so schlecht und die beschwert sich über alles, jetzt kann ich nicht sagen, dass es mir eigentlich ganz gut geht
richtig.
Und ich eigentlich ganz glücklich bin, sondern man muss irgendwie aus Loyalität mit der gleichziehen und sagen, ja, mir geht's auch richtig scheiße.
Genau. Und wenn man das aber manchmal Leuten sagt, du pass auf, irgendwie ist mir das aktuell ein bisschen zu negativ mit dir, dann immer, wenn ich mich mit dir treffe, geht's mir danach irgendwie genauso schlecht wie dir.
Aber das finde ich gut. Wenn man das macht, das finde ich gut.
Aber ich glaube halt, dass dann ganz viele so darauf reagieren würden, dass sie sich dann gar nicht mehr trauen, das Herz auszuschütten. Weißt du, was ich meine? Weil sie halt denken, naja, ich bin ja immer nur negativ für dich. Okay, ich habe ja nichts gesagt.
Nee, ich glaube, ganz wichtig daran ist, wie man das sagt und vor allem mit welcher Botschaft. Und zwar die Botschaft sollte sein, du kannst dich gerne immer weiterhin bei mir ausholen. Ich höre dir auch immer gerne zu. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass wir aus diesem sich beschweren und über dieses Probleme wälzen, einen Schritt weiterkommen, und zwar indem wir gucken, gerne auch zusammen, wie können wir denn dieses Problem lösen?
Das finde ich sehr pädagogisch von dir, wie du das
sagst.
Ja, total.
Und, aber für mich ist das auch so. Ich wäre, wenn ich deine Freundin wäre, wäre ich total dankbar.
Was du ja nicht bist,
wie wir gerade schon geklärt haben. So, du trägst mir definitiv zu viel Pelz. Dann wäre ich dankbar für so eine Ansage, in Anführungsstrichen, also einfach für diese Ehrlichkeit.
Ja.
Aber das ist auch eine Frage, wie viel Ehrlichkeit eine Freundschaft verträgt, natürlich. Mhm. Und ich glaube aber, dass da jeder Mensch anders ist. Und find's aber auch interessant, wie du es gerade gesagt hast, dass du meintest, wenn dir eine Freundin das so ehrlich sagen würde, dass du dich noch mehr zurückziehen würdest. Ich glaube, das liegt daran, dass du in solchen Situationen oft ein eher unsicherer Charakter bist. Weil ich zum Beispiel, wenn ich das einer Freundin sagen würde, wäre damit mein Bestreben überhaupt nicht, oh bitte heul mir nicht mehr die Ohren voll, sondern einfach nur zu zeigen, pass auf, wir reden da sehr viel drüber, ich habe überhaupt kein Problem, vielleicht sollten wir nur statt 2 Stunden uns darüber zu unterhalten, wie scheiße es ist, uns 2 Stunden darüber unterhalten, wie können wir das besser machen. Weil so das Problem zu definieren ist ja die eine Sache, aber das zu überwinden und zu gucken, was machen wir jetzt daraus, das ist ja der viel positivere Schritt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann gesagt bekomme, du hast immer nur Glück. Nee.
Nee,
ich finde Lösungen.
Ich bin Pechvogel in Wirklichkeit. Ja, aber Ehrlichkeit finde ich halt auch schwierig in so einer Freundschaft manchmal. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du keinen Bock hast, dich mit jemandem zu treffen.
Oh, das ist vielleicht ein Punkt der Ehrlichkeit, den man vielleicht vorsichtig dosieren müsste.
Ja, das würde ich halt niemals so straight sagen. Aber warum eigentlich nicht? Man macht das nicht. Man sagt dann, du, pass auf, ich habe gerade irgendwie ganz schlimme Kopfschmerzen oder Man sagt halt nicht, ehrlich gesagt, habe ich gerade gar keine Lust, mich mit dir zu treffen. Mm. Würde ich auch ganz schlimm finden, wenn mir das jemand sagen würde. Bitte lügt mich weiter an, falls meine Freunde das gerade hören.
Also Bekannte, da würde ich sagen, okay, da ist es manchmal so, oh, man hat sich ein Dreivierteljahr nicht gesehen, jetzt will der einen Kaffee trinken gehen, da habe ich gerade irgendwie keine Zeit oder keine Lust für. Aber ich habe jetzt bei Freunden gar nicht so das Gefühl oder gar nicht so den Gedanken, die will ich nicht sehen. Also wenn sie meine Freunde sind, will ich sie sehen. Und wenn ich sie nicht sehen will, sind sie nicht meine Freunde.
Okay, wow.
Wenn, dann hätte ich dieses Gefühl allgemein, dass ich sage, ich habe keine Lust, heute überhaupt jemanden zu treffen.
Okay. Ich finde halt oft schwierig, das macht mich auch mal ein bisschen sauer. Es gibt ja so Freundschaften, man ist richtig lange befreundet, dann zieht man vielleicht woanders hin, sieht denjenigen nicht mal, dann schläft der Kontakt halt irgendwie so ein bisschen ein.
Der legt sich aufs Sofa, auf so eine Decke, rollt sich zusammen mit der Kontakt und dann sagt man so, Kontakt, wo bist du? Und er antwortet nicht und dann merkt man, oh, der Kontakt ist eingeschlafen.
Er schnarcht
vor sich hin.
Und dann finde ich es halt irgendwie schwierig, wenn es dann irgendwann vorhaltungsvoll wird. Also wenn beide eigentlich sich nicht wirklich melden, weil man vielleicht einfach nicht an den anderen denkt so doll oder zu viel zu tun hat. Und dann einer kommt und sagt, du meldest dich ja auch nie. Weißt du, was ich meine? Das finde ich irgendwie doof.
Und das hat vor einer Weile eine Freundin zu mir gesagt. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich kann das verstehen, dass du das schade findest. Aber wenn du dich treffen möchtest, dann frag mich doch.
Genau, richtig. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich finde es aber cool und solche Freunde habe ich auch. Dann ist das halt so, dass wir ein paar Monate keinen Kontakt haben. Wenn wir uns dann aber wieder sehen, dann ist alles wie vorher. Und also alles wie früher, so als hätten wir, als wäre nicht ein halbes Jahr vergangen oder so. Aber ich finde es scheiße, wenn jemand dann deswegen sauer wird.
Ich glaube, bevor man einen Vorwurf macht und sagt, du meldest dich ja nicht, muss man schauen, wie viel hat man denn selber angeboten.
Genau, richtig.
Also wie oft hat man denn selber gefragt, wollen wir uns treffen?
Ist was anderes, wenn jemand dir jede Woche schreibt, sag mal, ich habe dir jetzt irgendwie 10-mal schon gefragt.
Ich habe dir 10 Jahre nicht gesehen. Jede Woche schreibe ich dir eine WhatsApp-Nachricht, also langsam. Ja, das ist vielleicht dann berechtigt. Oder dann sollte man in dem Moment vielleicht ehrlich sein und sagen, ich möchte dich nicht unbedingt.
Wo ich gerade einen Artikel gelesen habe, wie kommt man aus einer Freundschaft raus? Das ist ja fast noch schwerer als Schluss machen. Also mit einem Partner?
Ja, es ist echt so, weil ich glaube, bei einer Beziehung hat man immer dieses Alibi in Anführungsstrichen, dass man sagt, da sind die Gefühle einfach nicht mehr da,
richtig.
Ich liebe dich nicht mehr. Und bei einer Freundschaft, wie will man denn da erklären, warum man mit demjenigen keine Zeit mehr verbringen will?
Und da soll man laut des Artikels, den ich gelesen habe, soll man dann halt einfach immer sagen, dass man keine Zeit hat, solange bis der andere nicht mehr fragt.
Wirklich?
Ja.
Das finde ich eine komische Methode.
Was würdest du denn machen?
Ja, ich war auch schon mal an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe eine Freundin, mit der ich mich einfach so ein bisschen, ja, wie in so einer Beziehung, haben wir uns auseinandergelebt. Also wir kannten uns schon sehr lange, aber irgendwie, ja, haben sich die Interessen und die Leben in andere Richtungen entwickelt. Und ich habe nämlich auch einen Artikel gefunden. Und in dem stand aber nicht, dass
bei
man...
Bei GoFeminine zufälligerweise?
Nee, zufälligerweise nicht. Und auch nicht bei Erdbeerlounge. Da stand nicht drin, dass man einfach sagen soll, man hat keine Zeit mehr und sich so langsam aus dieser Freundschaft rausschleichen, sondern dass man das einfach ansprechen soll, auch wenn das natürlich der Punkt ist oder der Schritt ist, der am meisten Mut erfordert.
Aber hallo, ey.
Ich habe am Anfang auch ein bisschen diese gemütliche Variante gewählt und immer gesagt, ah, da passt es mir leider nicht. Aber irgendwann war ich so an einem Punkt, da wurde sie halt sehr hartnäckig. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich es jetzt nicht sage, dann muss ich jede Woche einfach sagen, ich habe gerade keine Zeit. Und irgendwann gehen mir auch die Gründe aus. Also so viele coole Projekte in Berlin gibt es jetzt auch nicht, wo ich sagen kann, daran arbeite ich gerade. Und deswegen habe ich dann irgendwann tatsächlich diesen etwas unangenehmen Schritt gewählt und gesagt, du, ich habe das Gefühl, im Moment passt es bei uns einfach nicht so.
Upsi.
Das war schwierig.
Und was hat sie darauf geantwortet?
Ungefähr so, wie wenn man mit jemandem Schluss machen würde, der einen noch sehr liebt. Also es war schwer, weil sie hat das nicht verstanden. Und das ist halt, ja, genau wie du gesagt hast, in der Beziehung kann man sagen, du, die Gefühle sind einfach nicht mehr da. Kann man nicht nachfragen, warum nicht? Ja, keine Ahnung, kann ich dir hier erklären, ich liebe dich einfach nicht mehr, du Arsch, und jetzt raus da. Ach, und lass meine Katze hier. Aber bei einer Freundschaft kannst du ja nicht sagen, die Gefühle sind weg. Da kannst du das nicht richtig erklären. Trotzdem kommt diese Frage, ja, warum denn? Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn ich was Lustiges erlebe, bist du nicht mehr diejenige, mit der ich es unbedingt als erstes teilen will. Und es ist tatsächlich schwierig, jemanden näher zu bringen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es schwer ist, das zu akzeptieren, weil man irgendwie so... Man möchte einen Grund haben und kriegt keinen richtigen.
Ich war tatsächlich noch nie in der Position, in der ich an der Freundschaft festhalten wollte. Aber die Person nicht. Nö. Ich bin einfach ein ziemlich cooler Typ und ich glaube, wir befreundet sein. Was soll ich dir sagen?
Du hast ja auch ein blaues Bindi auf der Stirn. Eine andere Art von Freundschaft, die mich interessiert, oder besser gesagt die Frage, ob sie denn bestehen kann, ist das langwährende, immer aktuelle Thema Freundschaft zwischen Männern und Frauen.
Ja, funktioniert für mich nicht, ne?
Warum funktioniert es in deinen Augen nicht?
Weil also ich glaube, sag mal so, ich habe männliche Freunde, aber mit denen treffe ich mich nicht alleine. Das ist für mich so total der Unterschied.
Also, aber liegt es daran, weil du einen Freund hast und der eifersüchtig wäre?
Nö, der wäre nicht mal eifersüchtig tatsächlich.
Der würde sich freuen, wenn du endlich mal das Haus verlässt.
Ja, der würde sich darüber freuen, wenn er hier mal in Ruhe sauer machen kann.
Und die Pelztassen aussortieren und wegwerfen.
Oh, genau. Ich habe darüber schon öfter nachgedacht, aber also immer wenn ich bisher einen männlichen Freund hatte, dann wurde es bei mir ein bisschen kompliziert. Because I felt in love, but he doesn't.
You felt in love?
Felt.
You fall in love, you mean.
Ja, es würde halt kein, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, ne, würde es halt keinen Typen geben, den ich anrufen würde und sagen würde, du, oh mein Gott, ich musste was erzählen. Das gibt's für mich nicht.
Echt? Doch, ich hab das. Ich habe da zwei, drei männliche Freunde, wo ich so wäre.
Ich weiß, dass du das hast. Ich weiß, aber ich nicht.
Ich habe vor einer Weile, das ist echt, glaube ich, schon ein, zwei Jahre her, aber ein ganz cooles Video gesehen, das hat, glaube ich, irgendein Student in den USA, you know, it's cool because it's from the USA, United States of America, this is where Trump is the president. It's such a cool country.
Siehst du so gerade, cool, dass mein Gesicht sich nicht verändert, während du das sagst?
Ja, ungefähr so
ich
wie
bin
bei Trump.
Starr.
Und der hat auf dem Unicampus, wo er studiert hat, ein ganz cooles Video gemacht. Und zwar ist er rumgegangen und hat, wenn da ein Typ und ein Mädel saßen und ganz offensichtlich befreundet waren, gefragt, wie die so die Freundschaft empfinden und ob da schon mal was lief zwischen den beiden. Und dann hat man so 10, 12 Männer-Frauen-Freundschaftsduos gesehen, die halt gesagt haben, ja, also Matt und ich, wir sind jetzt schon so Matt und so lange befreundet, verstehen uns super gut, nee, da war noch nichts und so, da. Und dann war dieser Teil des Videos abgeschlossen und die zweite Runde begann. Wieder jedes Duo, was man vorher gesehen hatte, jedes freundschaftliche Paar, nochmal von Anfang an. Diesmal war aber die Frage eine andere und zwar, stehst du auf ihn oder stehst du auf sie? Würdest du was mit ihm oder mit ihr anfangen?
Okay.
Und in dieser Runde hat immer mindestens einer von beiden plötzlich ganz beschämt angefangen zu lachen, ist rot im Gesicht geworden und hat gesagt,
krass.
Ja, hab ich vielleicht mal drüber nachgedacht.
Ja, siehst du?
Das war echt interessant, weil man gesehen hat, nicht immer beide, aber mindestens einer von beiden wäre entweder bereit gewesen, was mit dem anderen anzufangen, hat schon mal daran gedacht, war verliebt in denjenigen, fühlte sich sexuell angezogen, wie auch immer. Und ich glaube tatsächlich auch, dass bei Männer-Frauen-Freundschaften zu, sagen wir, 95% einer was mit dem anderen anfangen würde. Aber dass es trotzdem funktionieren kann, wenn A, entweder einer von beiden absolut dagegen hält und quasi der Punkt ist, der immer verhindern würde, dass was passiert, oder wenn man es schon mal ausprobiert hat und gescheitert ist. Ich habe zum Beispiel männliche Freunde, mit denen ich entweder schon mal so halb zusammen war oder mit denen schon mal was lief, es dann katastrophal auseinandergegangen ist, wir uns vielleicht auch ein, zwei Jahre mal nicht gesprochen haben. Und danach fängt man aber durch diese Pause dazwischen wieder komplett von Null an und dass man denjenigen so als, mit dem könnte ich was haben oder da könnte was sein, findet der mich gut, das ist ja einmal komplett beseitigt, diese Frage. Man hat es probiert und es hat nicht geklappt. Und dann ist irgendwie so, dann ist der Weg offen für eine Freundschaft.
Ich sage gar nicht, dass das nicht klappt, aber für mich funktioniert das nicht. Und ich würde auch damit nicht klarkommen, wenn mein Freund eine weibliche beste Freundin oder so hat. Als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, hatte er so eine gute Freundin und so, hat auch bei der mal geschlafen und so, wo ich dachte, excuse me. Und ich fand es immer richtig doof, wenn die ihm geschrieben hat und dann auch so Herzen verwendet hat für die Nachrichten.
Naja, ganz ehrlich, bei einem Freund oder einer Freundin, jedenfalls jemand vom anderen Geschlecht übernachten, während man in einer Beziehung ist, das finde ich das dann vielleicht ein kleines bisschen zu freundschaftlich.
Also wir waren da nicht zusammen, aber wir haben uns da gerade kennengelernt und dann hat er gesagt, ja, ich bin gerade bei einer Freundin, jetzt holen wir uns beim Späti was zu trinken. Und dann
danach passieren wir uns nackt, aber wir sind nur Freunde, ist alles nur platonisch.
Ich hätte so, will er mich total verarschen? Das geht gar nicht. Der darf auch nicht mehr befreundet sein.
Schön finde ich das auch, Freundinnen, die ihren Freunden verbieten, mit anderen Frauen Kontakt zu haben.
Ja, es geht nicht, ne?
Ich glaube, dass ich da früher auch ziemlich extrem war. Aber als ich so mit der Zeit gemerkt habe, dass ich auch männliche Freunde habe, mit denen ich auch nicht mit jedem, mit manchen, aber nicht mit allen von denen ins Bett gehe. Und spätestens seitdem denke ich mir so, ach, ist doch okay.
Ja, ich bin da relativ unflexibel.
Relativ unflexibel. Es gibt noch eine andere Sache in Freundschaften, die ich ganz merkwürdig finde. Und ich dachte irgendwann mal, es hat aufgehört, aber neulich wieder was auf Facebook gesehen, es hat nicht aufgehört. Und zwar, das machen tatsächlich Freunde von mir. Wenn ihr es macht, ihr dürft euch angesprochen fühlen. Es ist zum Beispiel Sonntag, es ist morgens um 10.30 Uhr, man denkt sich, ach, jetzt so frühstücken gehen mit jemandem wäre doch nett. Mit wem gehe ich denn? Weiß ich gar nicht. Frage ich doch mal auf Facebook. Und dann
schreiben Leute, tatsächlich auch Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, posten bei Facebook einen Status und sagen, hey Leute, wir hatten Lust, um 12 brunchen zu gehen.
Oh Hilfe.
In Friedrichshain. Und dann denke ich mir, also diese Frage ist so random. Man hat bei Facebook vielleicht 500 oder 600 Freunde, von denen man ein Drittel einmal in seinem Leben gesehen hat. Und an die alle richtet man die Frage, wer denn bitte am Sonntag zusammen mit brunchen gehen will?
Aber ich kenne das, ich habe es auch schon gelesen auf Facebook. Hey, ich bin heute Abend im Tempelhofer Feld ab 12. Jemand Bock vorbeizukommen?
Ja, also
ich denke nicht.
Entweder jemand fragt mich ganz persönlich.
Ja.
Ich finde es ja okay, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht eine bestimmte Person im Kopf. Und wenn ich mich auf die verlasse und die antwortet mir halt erst um 12.30 Uhr, wenn ich mich um 12 treffen will, blöd. Dann frage ich aber halt meine 5, 6, 7 engsten Freunde.
Das, also jetzt mal richtig fies gesagt, das würde für mich halt so klingen, als hätte diese Person halt keine echten, wahren, richtigen Freunde, die sie jetzt fragen kann, wenn sie sowas posten muss.
Vor allem frage ich mich auch, wie antwortet man denn darauf? Schreibt man dann unten unter den Status, kommentiert man und sagt ich. Dann sagt der Nächste, ich auch. Dann kommt noch einer und dann so, ja, der Tisch ist nur für 4. Und auf dem Kommentar haben jetzt schon 7 geantwortet. Und dann ist so, okay, ich mache jetzt einen Wettbewerb oder ein Ranking zwischen euch. Derjenige, der die meisten Likes auf seinem Kommentar kriegt bis 11.30 Uhr, der gewinnt einen Platz. Und dann müssen alle Facebook-Freunde so auf Gefällt mir klicken und derjenige, der am Ende 22 Likes auf seinem Kommi hat, der darf dann mitkommen brunchen im St. Oberholz mit seinem
MacBook. Ich glaube, so wird's laufen. Hast du schon mal gesehen, dass jemand darunter kommentiert hat?
Ja.
Nee.
Doch, da schreiben dann entweder Leute drunter, ich bin dabei oder wäre gerne dabei, bin aber gerade in Dresden auf einer Lesung oder so. Keine Ahnung,
wow.
Komm erst Montag zurück.
Und die sind ja auch komische Leute, die darauf antworten.
Ich frage mich, was da für Treffen zustande kommen. Ist es dann so, dass man dann in so einem Café zusammen frühstücken geht? Also ich stelle mir gerade vor, ich poste sowas. Wer hat Lust, frühstücken zu gehen? Hier, Sonntag 12 in Berlin. Und dann antworten darauf Leute, die ich vielleicht mal auf einer Party kennengelernt, aber nie wieder gesehen habe. Und dann sitze ich dann vielleicht mit jemandem, den ich mal einmal auf einer Party gesehen und dann nie wieder getroffen habe. Und, keine Ahnung, meine Mutter antwortet vielleicht.
Meine Mutter wird antworten.
Ja, deine Mutter wird antworten. Und dann würde ich mit deiner Mutter, meiner Mutter und einem Typen, den ich mal auf einer Party kennengelernt, aber nie wieder gesehen habe, beim Brunch sitzen.
Aber vielleicht kommen da die schönsten Gespräche zustande, Ariana.
Sollen wir es mal ausprobieren?
Ja.
Sollen wir es mal machen?
Ja.
Sollen wir mal morgen am Sonntag einmal bei Facebook posten, wir gehen ohne bestimmte Uhrzeit brunchen, wer mitkommt. Das machen
wir. Aber wir zusammen? Oder muss es
jeder
einzeln?
Einzeln. Oh. Und wir stellen die Anfrage auf öffentlich, sodass jeder Mensch
das ist
auf
wie
unserem
eine
Profil. Und natürlich gehen sonntags um 11 Uhr wahnsinnig viele Leute auf unser Profil, mit dem wir nicht befreundet sind, und gucken, welche öffentlichen Beiträge wir da gepostet haben. Ich finde, wir sollten das ausprobieren.
Wirklich? Mhm.
Ja. Brunchen morgen.
Ich schäme mich irgendwie
in Berlin
dafür.
Um 12. So. Und ich weiß nicht, welche Uhrzeit jetzt ist. Es ist aber auf jeden Fall Zeit für einen Random Fact. Zwischen
Toll.
Uns steht nicht nur ein Aschenbecher, sondern auch. Laura, du musst jetzt ganz stark sein. Zwischen uns steht der Hot Button. Den haben wir bekommen als neuen Live. Dieser wahnsinnig seriöse Fernsehsender seinen Betrieb einstellen musste.
Es soll aufhören.
Und dann sind sie zu iTunes gegangen und haben gesagt, komm, wir gucken mal ganz kurz, was sind gerade für Podcasts am Laufen. Haben geguckt, ah, hier, Serdar Somuncu. Was haben wir hier? Oh ja, Jan Böhmermann klingt auch ganz so. Aber was, ach, die beiden. Laura und Ariana, herrengedeckt. Das ist ja geckig. Und dann haben sie einfach ein Paket fertig gemacht mit dem Hot Button, haben ihn an uns geschickt und seitdem steht er hier bei uns und wird alle 2 Wochen dafür benutzt, um einen random Fact rauszublasen, den zufällig unser Zufallsgenerator hier mit dem Hot Button trifft und Laura darf ihn bedienen.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch, aber wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
Dann drück doch mal den Hot-Button. Siehst du kannst das einfach.
Ja.
So, unser Random Fact ist da und er lautet, wie wir alle wissen, ist der Random Fact immer ein bisschen random, aber er ist immer wahr. Ein tatsächlich wahrer und verifizierter Fakt, den wir hier vortragen. Die Beerdigung von Liz Taylor am 24. März 2011 begann mit einer Viertelstunde Verspätung. Und zwar, weil Liz Taylor selber sich immer gewünscht hatte, zu ihrer eigenen Beerdigung zu spät zu kommen.
Finde ich mega, die Geschichte.
Vielleicht müssen wir uns alle erstmal auf den aktuellen Stand bringen, wer Liz Taylor ist. Und die jüngeren Zuhörer von uns, die sind vielleicht so 6, 7 Jahre alt, die wissen nicht mehr, wer Liz Taylor war. wir haben schon gehört, 2011 ist sie beerdigt worden. Das heißt, da wird sie wahrscheinlich auch verstorben sein. Oder meinst du, dass sie 2008 gestorben ist und erst 2011 beerdigt wurde?
Eine Viertelstunde später steht da.
Ja, aber sie kann ja 2008 gestorben sein und erst 2011 beerdigt worden.
Glaube ich nicht.
Dann lag sie noch 3 Jahre da in so einer Tupperdose. Wie, vielleicht hat ihr Ehemann, so wie du, die Brotdose, also eine Tupperdose mit Liz Taylor, in der sie tot drin lag, Mariana, in der Handtasche getan. Und da hat sie sie 3 Jahre drin vergessen. Dann
aus
hatte
Versehen.
Sie schon Pelz. Ja, natürlich, über die Sommerferien.
Ein Pelz. Die hatte keinen Pelz
die
mehr.
Hat, oh, guck dir mal ein Bild von Liz Taylor. Die hat immer einen Pelz getragen. 79 Jahre alt ist die Gute geworden. Ich glaube, ihr Gesicht war, als sie gestorben ist, so 50 Jahre alt etwa. Viele OPs hinter sich, 2 Oscars und 1 Golden Globe hat sie in ihrer Karriere gemacht und wurde 1999 in den Adelsstand erhoben von der Queen.
Einfach so?
Naja, wegen ihres Lebenswerkes, schätze ich mal. Adele ja übrigens auch, weiß nicht, ob du es wusstest.
Ach, ehrlich?
Ja, und man sagt da, glaube ich, auch bei weiblichen, also bei Vertretern der Gattung weiblich, sagt man Ritter, zum Ritter geschlagen.
Wirkt nicht zur Ritterin?
Ich glaube nicht. Also Adele ist
ein Ritter.
Ritter. Adele ist ein Ritter. Und Liz Taylor auch. Also geil, oder? Du kannst dein ganzes Leben lang, deine ganze Karriere lang machen, was du willst. Aber wenn du es dann auch noch schaffst, eine Pointe zu setzen bei deiner eigenen Beerdigung, indem du sagst, ich möchte eine Viertelstunde später reingetragen werden und alle fragen
sich,
warum, finde ich auch super. Liz, nach hier über uns im Himmel, alle Daumen, die ich habe, das sind 2.
Finde ich richtig coole Geschichte. Aber wie gesagt, könnte halt zu dir passen.
Ja, das stimmt. Ach so, aber warte mal, meinst du vom Verspätung her?
Ja.
Ah, okay. Ich dachte, du meinst jetzt, weil auch ich am Ende meines Lebens auf der Beerdigung noch so eine Pointe setzen würde.
Wahrscheinlich, einen schlechten Witz oder sowas, aber ich meine schon die Verspätung. Das musst du jetzt zugeben. Da brauchst du jetzt nicht schon wieder so traurig gucken. Das musst du jetzt zugeben, das ist schon...
Also, eine Freundin von mir hat mal gesagt, und ich finde, damit hat sie auch recht, Leute, die in ihrem Leben zu Verabredungen immer pünktlich kommen, die haben einfach ein langweiliges Leben. Die sind einfach langweilig.
Quatsch.
Doch.
Die sind einfach nur respektvoll. Finde ich.
Heute warst du sehr pünktlich.
Siehst du?
2 Minuten pünktlicher als eigentlich ausgemacht.
So.
Ich finde, ich komme vielleicht so eine halbe Stunde zu spät.
Oh,
und du
ja, halt, jetzt geht's
du,
aber
du
los.
Du 25 Minuten.
Nee. Das kannst du vergessen. Das Ding ist halt wirklich, ich neige auch ganz doll dazu, zu spät zu kommen. Ich weiß mal, ich werde nie vergessen, ich habe mit einer Freundin telefoniert und habe ihr quasi aufgezählt, was ich halt noch alles vorhabe und wann ich denn bei ihr sein werde. Hat sie gesagt, Laura, was hast denn du für ein Zeitfenster? In welchem Paralleluniversum lebst du denn?
Wie, nach dem Motto, wann willst du das dann alles schaffen?
Richtig. Und da ist mir aufgefallen, also entweder bin ich immer viel zu früh oder ich bin viel zu spät. Das liegt an meiner Dyskalkulie.
Komisch, ich treffe dich immer nur, wenn du viel zu spät bist.
Das stimmt nicht. Das liegt an meiner Dyskalkulie, weil ich keine Zeit einschätzen kann. Für was brauche ich wie lange? Weißt du?
Ja. Meinst du nicht, dass das eher damit zusammenhängt, dass du unorganisiert bist und nicht...
Auch.
Aber du hast ja schon mal erzählt, ich glaube in Podcast-Folge 1 oder 2, dass du die Uhr mittlerweile kannst du ja lesen.
Nee.
Immer noch nicht?
Nee.
Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja.
Du kannst die Uhr noch nicht lesen?
Nee.
Wie spät ist denn gerade?
Weiß ich ja nicht.
Aber wenn wir sagen, dass wir auf Facebook morgen am Sonntag posten, dass wir uns um 12 zum Brunch treffen mit irgendwelchen Leuten, die
darauf
antworten.
Ich habe doch eine Digital-Uhr hier auf meinem Telefon
sehr
drauf.
Sehr gut.
Es gibt Leute, die auf ihrem Handy einstellen, eine normale Uhr.
Laura, ich hatte schon Angst, dass du zu diesem Treffen, wo dann ich... Ein Ex-Freund von mir, deine Mutter und noch irgendjemand, mit dem wir uns noch nie mal getroffen haben, dass du zu diesem Treffen zu spät kommen wirst morgen.
Ja, komme ich aber nicht, weil ich eine Digitaluhr habe. Ich bin immer pünktlich.
Möchtest du mir etwas sagen?
Du bist immer unpünktlich, ja. Und ich weiß nicht, warum.
Ja?
Ich habe mal ganz lange vorm Kino auf dich gewartet, zum Beispiel, weiß ich noch.
Du kamst sehr viel zu spät, der Film hat schon angefangen. Haben wir den Film nie wieder geguckt?
Doch, wir haben den geguckt, aber trotzdem schon angefangen.
Mhm. Soll ich dir nochmal den Anfang erzählen?
Nee, ich weiß nur, dass du da sehr doll zu spät, richtig doll zu spät kamst. Aber ich bin, das wollte ich auch sagen, ich bin nie sauer, wenn andere zu spät kommen, nie. Es gibt ja Leute, die dann so den ganzen Abend darauf rumhacken. Naja, wir hätten ja jetzt schon das und das machen können, aber Laura kam immer wieder zu spät. So bin ich nicht. Ich lasse es, ich sage, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, dass ich bei minus 8 Grad hier draußen stehe, auf dich warte.
Die Frage ist nur, sagst du, du findest es nicht so schlimm und findest es schlimm?
Ich finde es immer nur ganz kurz doof, wenn ich warten muss.
Ich finde, wenn einen das wirklich stört oder wenn es an so einem Punkt ist, wo man sagt, ah, jetzt wird's kacke, dann sollte man es sagen, weil sonst passiert das, worüber wir vorhin geredet haben, dann verselbstständigt sich so ein Gedanke und man hat die ganze Zeit so Wut und Aggression gegenüber jemandem.
Ach so, nee, so schlimm ist es nie bei mir. Das Warten ist immer blöd und vor allen Dingen, wo man wartet. Wenn ich jetzt zu Hause auf jemanden warte, stört mich das halt überhaupt gar nicht. ist mir egal. Vergesse ich dann auch, dass ich eigentlich warte. Aber wenn man halt draußen in der Kälte irgendwo warten muss, dann finde ich, das ist in dem Moment, finde ich, das scheiße.
Tatsächlich hat mal eine Freundin zu mir gesagt, die schon lange in Berlin wohnt, aber ursprünglich irgendwo aus Nordrhein-Westfalen kommt, dass sie das ganz schlimm findet, dass alle Berliner diese Krankheit haben, dass sie zu spät kommen.
Wirklich?
Dass es wie so eine Seuche wäre, ja. Dass in Berlin wirklich jeder zu spät kommt.
Das ist die Bahn.
Das ist die in Berlin kannst du aber wirklich bei der S-Bahn, man sagt ja, die S-Bahn hat nur 4 Feinde, Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Ja. Die Bahn kommt immer zu spät. Jede Bahn, S-Bahn, U-Bahn, Tram, alles. Man kann es wunderbar, ja, bei mir ist nur blöd, ich fahre Auto.
Ja, das ist der Verkehr.
Mhm, genau. Der Verkehr in Berlin ist tatsächlich oft ein Faktor, warum man zu spät kommt. Aber ich war der Freundin auch recht dankbar, dass sie es mal so angesprochen hat. Weil ich finde, immer wenn jemand das anspricht, dann gibt man sich mehr Mühe. Und ich glaube, woran das bei mir auch liegt, meine Freunde kommen auch alle zu spät. Ich habe mal mit einer Freundin telefoniert und da war ich dann in der Position, wo ich dachte, sag mal, wir waren um 20 Uhr verabredet, es ist 22 Uhr, so nach dem Motto. Und da hat sie mich angerufen und gesagt, dass ihr Navi ausgegangen ist leider. Sie kriegt es nicht mehr an und weiß gerade, sie weiß nicht, wie sie zu mir kommen soll, weil sie findet den Weg halt nicht, deswegen dauert es noch.
Hm.
Und dann hat kurz keiner von uns was gesagt und in dem Moment sagt ihr Navi, in 50 Metern bitte links abbiegen. Und ich war so... Well, soll ich das jetzt ansprechen oder lasse ich es einfach mal sehen? Was macht denn das Navi hier? Das jetzt springt das immer an und aus, das spinnt ja hier vollkommen. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch so ein bisschen laissez-faire-mäßig eingestellt.
Laissez-faire.
Weil auch meine Freunde tatsächlich genau solche Navi-Freunde sind.
Ja, ich finde es nicht so schlimm, aber manche haben ein richtiges Problem damit. Das ist für die das Unhöflichste und Respektloseste, was es gibt, wenn jemand zu spät kommt. Gibt es.
Das gibt es, aber ich finde, wenn man das weiß, kann man sich auch darauf einstellen.
Absolut.
Also manchmal ist auch so ein Geben und Nehmen. So eine Freundin gibt mir zum Beispiel eine Verspätung von einer halben Stunde, dafür gebe ich ihr dann mal von mir eine Verspätung von 20 Minuten.
Und dann gleicht sich das einfach wieder aus.
Das gleicht sich einfach wieder
aus. Super.
Deswegen finde ich es immer so bei verschiedenen Freunden unterschiedlich. Man muss es halt einfach nur wissen.
Ich weiß noch, bei meinem Ex-Freund, mit dem ich sehr lange zusammen war, dass der auch immer zu spät kam. Grund, das war nicht, also vom Zug hat er mich zu spät abgeholt. Und auch wenn er mich zu Hause besucht hat, kam der immer zu spät. Und ich saß immer so eine Stunde, kein Scherz, am Fenster und habe hoffnungsvoll gewartet, dass endlich ein rotes Auto vorfährt.
Wie so eine Katze oder so ein Hund, der wartet,
ja,
dass
richtig.
Der Postbote kommt.
Und ich werde nie vergessen, wie ich da mal stundenlang gewartet habe und dann auch angerufen habe oder geschrieben habe, wann kommst du denn jetzt endlich? Ja, ich fahre jetzt gleich los. Da sollte er schon dreimal da sein. Sowas liebe ich ja auch sehr. Und dann plötzlich hat er mich angerufen und gesagt, du, ich bin gerade auf dem Weg nach Polen.
Was, um Zigaretten zu kaufen oder was?
Nein, die hatten da, glaube ich, irgendwie einen Auftritt oder sowas. Oder er ist irgendwo zum Konzert gefahren. Ich hatte das kann wohl nicht wahr sein. Das war für mich ein ganz schlimmer Moment.
Aber warte mal, der wusste doch vorher, dass er zu einem Auftritt fährt.
Ja, er wollte mich einfach hinhalten und wollte mir das nicht sagen, sondern hat so doll Schiss gehabt von meiner Zickerei und meinem Wutausbruch, dass er einfach gesagt hat, er kommt gleich. Aber er war schon über die deutsche Grenze hinaus, so.
Also das ist auch eine sehr schöne Art von Realität verdrängen. Aber weißt du was, vorhin haben wir uns doch gefragt, wie man eine Freundschaft beendet. Ich glaube so, indem man sagt, ich bin gleich da. Und eine halbe Stunde später sagt man, ja. Ich bin in Polen.
Ja, absolut. Wir sind nicht mehr zusammen übrigens, mein Ex-Freund und ich.
Ah,
das falls das
schon,
nicht klar wurde.
Habe ich mir schon fast gedacht. Finde ich wirklich gut.
Hm.
Lässt
ich war so sauer.
Warten, sagt, ich bin in einer halben Stunde da. Ja, noch 10 Minuten, bin gleich da, falls los. Ich bin in Polen.
Mhm.
Ich glaube, die Freundschaft ist beendet.
Wie doof ich den fand in dem Moment. Wow.
Ja, trotzdem muss ich nochmal sagen, hier zurück zu unserem Random Fact, geiler Move von Liz Taylor, zu ihrer
definitiv.
Eigenen Beerdigung zu spät zu kommen.
Definitiv.
Vor allem finde ich es auch schön, viele sagen ja, auf einer Beerdigung möchten sie nicht, dass die Menschen trauern, sondern dass sie sich nochmal freuen.
So sehe ich das auch.
Und eigentlich das Leben feiern von demjenigen. Und als du vorhin gesagt hast, du kannst dir vorstellen, dass ich bei meiner Beerdigung sowas auch machen würde, hast du schon recht. Also es gibt ja wenig Dinge, finde ich, die man so im Voraus plant. So die nächsten, was passiert in 10, 15 Jahren, kann man nicht planen. Du kannst planen, dass du vielleicht Kinder haben willst oder eine Familie. Aber du kannst nicht planen, wo du in 20 Jahren bist. Das ergibt sich halt. Tatsächlich habe ich aber mir auch mal überlegt, die Beerdigung ist eins der wenigen Dinge, wo man weiß, ist blöd, aber findet irgendwann statt, kannst du machen, was du willst, dass ich mir da überlegt habe, da möchte ich nochmal einen kleinen süßen Streich machen.
Und zwar?
Ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendein blöder Witz sein wird oder vielleicht löst man es einfach über den Grabstein, dass man so einen richtig beschissenen Grabstein hat, irgendwie so, da steht dann mein Name drauf und dann darunter, wann ich geboren bin, wann ich gestorben bin und dann ganz groß darunter Shit Happens. Oder vielleicht so alle Ebay-Bewertungen, die ich mal bekommen habe und die Sterne. Oder so iTunes-Bewertungen für unseren Podcast.
Oh.
Irgendwie so, hier ruht Ariana Barbary, geboren 12. Januar so und so, gestorben, da. iTunes-durchschnittliche Bewertung für den Podcast Herrengedeck, 4 Sterne.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Ich habe aber in letzter Zeit gemerkt, dass tatsächlich dieses Thema Beerdigung und Tod für viele auch so, ja, so ein bisschen was Heiliges ist oder sie das so mit Ehrfurcht betrachten. Denn ungefähr vor einem Jahr etwa kam so eine Geschichte hoch, dass in Puerto Rico ein Typ gestorben ist, 26 Jahre alt, der bei seiner Beerdigung nicht aufgebahrt wurde, wie man es ja manchmal macht, sondern der wurde auf Wunsch der Familie präpariert und an einen Tisch gesetzt. Und es war quasi wie bei dieser Körperweltenausstellung so präpariert und mit diesen chemischen Lösungen behandelt, dass er halt nicht verwest ist. Der hat die Klamotten angezogen, die er am liebsten getragen hat. Der hat die Brille auf, die er während seines Lebens getragen hat. Und dann wurde er da mit überschlagenen Beinen an einen Tisch gesetzt.
Wollte der das so?
Das ist eine gute Frage. Ob der das wollte, weiß ich gar nicht. Die Familie wollte das und die haben dann auch gesagt, ja, ist ganz toll. So, als ob er lebt, genauso wie Fernando auch während seiner Lebenszeit war.
Hieß der Fernando?
Der hieß Fernando. Und die hatten auch die Augen tatsächlich ihm offen präpariert. Das heißt, er hatte keine geschlossenen Augen, sondern offene Augen.
Oh Gott, wie gruselig.
Und eine Freundin hat mir diesen Artikel geschickt und gesagt, das ist eins der furchtbarsten Dinge, die sie je gesehen hat. Ich fand's gar nicht so schlimm. Es ist gruselig auf jeden Fall, wenn ich mir vorstelle, dass jemand, der eigentlich gestorben ist, von dem ich auch weiß, dass er tot ist, mir mit überschlagenen Beinen und seiner Brille gegenüber sitzt. Aber eigentlich, ich weiß nicht, finde ich es auch ganz... Schön ist jetzt vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich finde, der Tod und irgendwie ein Leichnam, tote Menschen, das hat immer so was Bedrohliches.
Total.
Vielleicht nimmt es dem Ganzen auch so ein bisschen so diese Bedrohung, wenn derjenige einfach so da sitzt, wie als er lebendig war. Also ich fand es nicht so schlimm.
Ja, ich finde es auch einfach nur gruselig. Ja, ich finde es richtig gruselig, um ehrlich zu sein. Nicht schlimm, aber gruselig. Aber so in den westlichen Gefilden, in denen wir leben, ist es ja eh so ein Tabuthema eher. Also so tot, dann schließt man meistens ab und man sieht die Person nicht mehr. Zum Beispiel in Mexiko ist es ja auch ganz anders, wie damit umgegangen wird. Das ist auch der größte Feiertag in ganz Mexiko, dieser, was ist das irgendwie, Ende des Jahres, wo die da die Toten feiern.
Ich glaube, du redest vom Dias de las Muertas.
Ja, genau, richtig. Da kriegen die Kinder halt so aus Zuckerguss kleine Särge und Totenköpfe. Aus Zuckerguss. Ich finde es irgendwie total schön, den Gedanken, so einen Tod irgendwie zu feiern und so jemanden irgendwie danach noch zu ehren und damit nicht so ernst umzugehen. Aber ich glaube, ich könnte das nicht, wenn jetzt von mir jemand Nahestehendes sterben würde. Wenn jetzt mein Freund sterben würde und er würde sich aber vorher wünschen, ey, ich möchte, dass ihr an meiner Trauerfeier alle feiert und gut drauf seid und dass da keine traurige Musik kommt, sondern, weiß ich nicht, ein richtig cooler Rocksong.
Ich fände es richtig cool, wenn ihr dann den Song von Lena Meyer-Landrut Satellite spielen würdet und wenn ihr dann auf ein Foto von ihr an die Wand strahlen würdet und dann alle so like a satellite, I'm in orbit with everybody, and I'm over, taking a walk. Und dann, ja.
Ja. Ich glaube, ich könnte das nicht umsetzen.
Das könnte ich mir bei dir auch nicht vorstellen, wie du den Song interpretierst auf der Beerdigung deines Freundes. Vielleicht könnte man deinen Freund oder dich in so einer Tasse mit diesem Pelz beißen.
Oh Gott, oh Gott.
Naja, ich finde es tatsächlich auch schwer, aber ich war noch nicht auf so vielen Beerdigungen in meinem Leben, Gott sei Dank. Es waren immer Menschen, die mir jetzt nicht so super nahe standen, es klingt jetzt vielleicht richtig fies, aber es war so eine ganz gute Übung, dass man mal guckt, wie fühlt man sich auf einer Beerdigung und wie ist das, bevor es irgendwie mit jemandem passiert, der einem sehr, sehr nahe steht, irgendwie jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis. Aber es gab dann oft so Punkte, dass jemand was vorgetragen hat oder aus dem Leben von demjenigen was erzählt hat und alle lachen mussten. Und irgendwie war das so schön.
Aber das finde ich schön.
Ja, weil das Ganze nicht dann nur so trauerbesetzt war, sondern man sich dran... Ich meine, man hat mit demjenigen ja auch schöne Zeiten erlebt. Und wenn man am Tag der Beerdigung nochmal daran erinnert und irgendwie alle sich davon erzählen und auch darüber, also nicht über den Tod lachen können, aber über das, was während der Lebzeit passiert ist und man einfach ja so die schönen Seiten teilt, dass das vielleicht auch so ein bisschen so dieses Bedrohliche einer Beerdigung nimmt. Schöne ja. Thema haben wir heute hier im lustigsten
Wir sind heute irgendwie so unfassbar ernst. Erst reden wir so ganz ernst, wie mache ich mit meiner besten Freundin Schluss, danach geht's um Tod, Beerdigung.
Vielleicht sollten wir über ein bisschen lockerere Themen reden. Die mir zum Beispiel neulich auf meinem Computer aufgeploppt sind.
Jetzt bin ich gespannt.
Ihr kennt das doch bestimmt, diese personalisierte Werbung. Mm. Ich finde es unheimlich teilweise. Die Computer, die Handys, die Smartphones, die merken, was du dir anguckst, was du googelst, was du recherchierst, was du anklickst auf Facebook teilweise und richten danach ihre Werbung aus. Neulich durfte ich diesen Fall durchleben. Da wurde mir eine Werbung vorgeschlagen. Mit so einem Bild von so verschiedenen Stühlen und so Einrichtungsgegenständen. Und da drüber stand... Sie sind offensichtlich an Design interessiert. Und dann habe ich so mein Seidenhalstuch zugeknüpft und meine langen, perfekt gelockten Haare zurückgeworfen, habe mir die Nägel rot lackiert und gesagt, ja, natürlich bin ich an Design interessiert. Dreimal darfst du raten, was mir dann da vorgeschlagen wurde.
Ich weiß es nicht.
Mir wurde ein Outdoor-Teppich vorgeschlagen.
Ein Outdoor-Teppich? Wo legt man den denn hin? Auf die Straße?
Auf die Terrasse?
Am Kotti oder...
Auf die Terrasse oder auf den Balkon legt man einen Outdoor-Teppich in einem schön zeitgemäßen Design. Er ist strapazierfähig, er ist widerständig gegen Regen, Schnee und Korrosion oder wie auch immer man das bei einem Teppich nennen würde. Was heißen soll, er fängt nicht an zu schimmeln oder kaputt
Toll,
zu gehen,
das ist das Richtige für mich. Liegt.
Ich habe mir gedacht, es ist A, ziemlich bescheuert, B, absolut dämlich, C, viel zu teuer und D, what the fuck? Jetzt darfst du dreimal raten, was ich mit dieser Werbung gemacht habe.
Weggeklickt.
Ich habe den Outdoor-Teppich bestellt.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Das ist nicht...
Doch.
Hä?
Das hat mich überzeugt. Da stand, sie sind offensichtlich an Design interessiert. Dann war da der tolle Eames-Chair von Vitra und daneben irgendwas anderes, was von 500 Euro auf 300 Euro reduziert wurde. Und dann... dieser Outdoor-Teppich. Und ich dachte, ja, ich gucke auf meine Terrasse in Kreuzberg, von der ich auf den Fernsehturm am Alexanderplatz gucken kann. Ich gucke auf meine Designstühle, die ich nicht habe. Ja, ich brauche einen Outdoor-Teppich.
Du hast dir nicht wirklich einen Outdoor-Teppich bestellt.
Doch.
Der Optik wegen?
Der Optik wegen und wenn man sitzt auf einem Teppich, sitzt man einfach viel gemütlicher. Guck mal Alanin zum Beispiel, ne? Und dieses Mädchen, Jasmin. So, stell dir mal vor, die wären durch diese arabische Stadt, was, ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist, da in 1001 Nacht, wo die da durchfliegen, die wären da mit dem Segway oder so lang gefahren. Mit dem Segway. Oder auf einem Longboard. Oder... auf Inline-Skates. Das hätte maximal bescheuert ausgesehen. Das ist nur so schön romantisch und so Disney-mäßig, weil die auf einem Teppich
Meinst
da langfliegen.
Meinst du, es war ein Outdoor-Teppich?
Ganz ehrlich, die fliegen ja damit irgendwie so durch die Nacht, ne? Das heißt, nachts ist es feucht draußen, vor allem in so warmen Ländern hast du oft dann so Tautropfen am nächsten Morgen. In der Wüste weiß man auch, wird es nachts kalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen echten persischen Teppich, die wirklich gut gepflegt werden müssen und sehr, sehr teuer sind, mehrere hundert bis tausend Euro kosten, dass die so einen persischen Teppich haben. Ich glaube, dass die auf ihrer Öllampe stand eine personalisierte Werbung. Sie sind offensichtlich an Design, sie sind offensichtlich an Teppichen interessiert. Möchten sie diesen Outdoor-Teppich kaufen? Und ich glaube, dass die sich einen Outdoor-Teppich bestellt haben. Und damit dann durch die Nacht in, keine Ahnung, Syrien oder wo die wohnen, dass die da durchgeflogen sind.
Ja, ich glaube auch.
Und ich glaube auch, dass dieser Outdoor-Teppich ziemlich teuer war, weil er konnte ja fliegen.
Ja. Aber so einen hast du nicht gefunden.
Nee, ich habe natürlich danach geguckt, natürlich. Ist ja klar, ob ich einen Outdoor-Teppich finde, mit dem ich auch über
Kreuzberg fliegen kann.
Nee.
Nee. Ich habe neulich, ist mir was klar geworden, was ich richtig schlimm finde. Und zwar war ich mal wieder mit der Bahn unterwegs.
Nein. Laura, wir müssen eine Rubrik einführen. In der Bahn, in den Öffis. Laura on the way.
Ja, ich glaube auch.
Okay, was ist dir in der Bahn passiert?
Und es war nicht in der Bahn, es war mal wieder am Bahnsteig. Und ich musste irgendwie so 85 Minuten auf die nächste Bahn warten. Was ich hasse nachts.
Das ist schnell in Berlin.
Ja. Und neben mir war ein Pärchen. Die haben sich so doll gestritten. So, so doll in aller Öffentlichkeit, was ich mega unangenehm fand. Und sie hat immer, also er hat eigentlich gar nicht so viel gesagt, sie hat am meisten gesprochen, auch geweint dabei immer zu. Ja.
Wirklich?
Ja.
Oh.
Und hat so ganz arg gezetert. Und das Schlimme war, ich konnte dem Gespräch nicht folgen, weil es waren Franzosen. Und ich wusste nicht, worum es geht. Das hat mich so gestört. Ich hätte ihn so gerne auf Englisch gefragt, sorry.
What are you talking about?
Und da ist mir halt aufgefallen, wie doll ich Leute belausche, das ist unfassbar. Manchmal, keine Ahnung, in der Bahn reden dann so zwei Mädels über irgendwas, suchen nach einem Wort, ich weiß es. Und da würde ich am liebsten dazwischen sprechen und sagen, also weißt du, was ich meine?
Ist?
Ja.
Wobei ich auch finde, manchmal sind Leute aber in der Bahn, wie du es gerade gesagt hast, selber schuld daran, wenn sie belauscht werden oder andere
Weil
Leute
sie so laut
sich,
reden.
Ja, ich saß mal im Zug, ich war in einem dieser Abteile, in dem komischerweise, es gibt diese Abteile, wo sechs Leute sitzen können. Aus irgendeinem Grund sitzt da immer eine Mutter mit einem 6 Monate alten Baby, was die ganze Zeit am Plärren ist. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, so ein Gesetz von der Deutschen Bahn. In jedem Abteil muss immer eine Mutter mit einem 6 Monate alten Baby sitzen, weil sonst kann der Zug nicht losfahren.
Und da saß ein Typ drin, der sich wahnsinnig laut an seinem Handy unterhalten hat. Und irgendwann, nach einer halben Stunde, wo ich dachte, jetzt kannst du auch hier drin sitzen bleiben, ist er rausgegangen, hat auf dem Flur dieses Telefonat beendet, was dann auch nur noch 2 Minuten ging. Und dann kam er zurück und irgendjemand von diesem Sechsersitz sagte, also jetzt wollen wir aber auch wissen, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Was ich sehr berechtigt fand.
Absolut. Aber ich rede auch so laut in der Bahn, hundertprozentig. Ich sehe das ja, dass Leute mich angucken.
Ich finde, man muss ein Bewusstsein dafür haben, über was man redet. Wenn es nichts Schlimmes ist, denke ich, ja gut, dann könnt ihr es auch alle hören. Wusstest du übrigens, wo wir gerade über Bahnfahren sprechen? Das hat mir neulich jemand auf einer Party erzählt. Da war ich erst geschockt, weil ich doch so eine Faszination für Polizisten habe, dass ich diesen Fakt noch nicht kannte. Und zwar hat die Deutsche Bahn mit der deutschen Polizei ein Abkommen, dass wenn Polizisten in Dienstkleidung Bahn fahren,
umsonst fahren dürfen
sie umsonst fahren.
Ja, ich weiß.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Ich habe mich nämlich mit jemandem darüber unterhalten, dass ich wahnsinnig oft, komischerweise auffällig oft, Polizisten in der Bahn fahre.
Nicht, dass du darauf achten würdest, explizit.
Nein, nicht, dass ich sie von oben bis unten abchecken würde und gucken würde, ob sie eine stahlharte Waffe in ihrem Halfter hängen haben. Aber es fahren super oft Polizisten Bahn. In letzter Zeit muss man ja sagen, sehr oft, weil die Pässe kontrollieren. Und dann hat derjenige mir gesagt, das kann aber auch daran liegen, dass Polizisten in Dienstuniform kostenlos fahren dürfen.
Ja.
Und zwar, dass es daran liegt, dass die Deutsche Bahn einfach ein Interesse daran hat, dass ja, es Polizeipräsenz gibt in den Zügen. Und die dürfen auch in ihrer Freizeit Bahn fahren und dann umsonst, müssen aber halt die Uniform tragen und wenn was passiert, eingreifen.
Ja. Ist doch aber gerecht.
Wobei mir gerade einfällt, gibt es nicht mittlerweile in so Kostümläden wahnsinnig gut gemachte und sehr realistische Polizeiuniformen? Können wir uns nicht sowas besorgen? Mal ganz ehrlich, wir ziehen uns eine Uniform an, fahren hier mit der Deutschen Bahn quer durch Deutschland, wo auch immer wir hinwollen. Und du, wenn dann da ein Fall ist, wo ein Polizist einschreiten muss, habe ich kein Problem mit. Komme ich gerne hin dazu und schlichte. Was ist hier los? Ach, die zwei Jungs prügeln sich. So, du raus, Bahnsteig, Tür auf.
Meinst du, so einfach ist das?
Ja. Ich würde mir das zutrauen. Glaubst du, wärst eine gute Polizistin?
Ich wäre eine richtig schlechte Polizistin.
Wieso?
Habe ich jemals erzählt, dass meine Mutter immer früher wollte, dass ich Polizistin werde?
Warte mal, deine Mutter wollte, dass du Polizistin wirst?
Ja.
Nee.
Sie hat gesagt, da verdient man so gut, da hat man so eine gute Laufbahn, die Ausbildung wird finanziert. Das ist doch super, Laura. Und dann hat sie mir einen Sporttest mitgebracht auf so einem A4-Zettel, den sie von irgendeinem Bekannten hat, der Polizist ist. Und dann sollte ich das üben, diesen Sporttest.
Der ist richtig hart,
ja.
Ne? Der ist
aber den kann
hart.
Man schaffen, hat sie gesagt. Den kann man schaffen, den machst du einmal und dann kräht da kein Hahn mehr nach. So hat sie es gesagt. Kann ich eigentlich gar nicht fassen.
Siehst du, deine Mutter ist wie ich, die will Lösungen mit dir finden.
Die wollte Lösungen finden. Ich wollte aber keine Polizistin werden. Danach wollte ich zur Bundeswehr. Und wir waren tatsächlich auch bei so einem Berufsausbildungstag von der AOK oder keine Ahnung, wo dann immer dieser Bundeswehrbus steht und du dich informieren kannst.
Was haben die dir so gesagt? Einsteigkriterien?
Ah ja, sie müssen halt auf jeden Fall, wenn sie jetzt hier studieren wollen über die Bundeswehr, dann müssen sie sich verpflichten längerfristig. Also Auslandsaufenthalt ist auf jeden Fall ein Muss, ne? Ja, Mutter angeguckt, schon mit Tränen in den Augen, das kann nicht ihr
Ernst sein. Die verlässt doch nicht mal das Haus. Wie soll die einen Auslandsaufenthalt schaffen?
Ja, meine Mutter war mal sehr interessiert daran, bezahlte Ausbildungen für mich zu finden.
Oh ja.
Polizei und Bundeswehr kamen mir da ganz gelegen. Nicht für mich.
Ich hatte tatsächlich mal eine Mitschülerin, deren, glaube ich, gesamter männlicher Familienstamm, frag mich bitte nicht, warum nur die Männer, es war auf jeden Fall so, waren Polizisten und es war ihr großer Traum. Die hat ihren Papa so bewundert, die hat mir mal so einen ganz komischen Tipp gegeben und meinte, also die hat immer gesagt, was ich von meinem Papa gelernt habe, der Papa war Polizist, was ich von meinem Papa gelernt habe, wenn dich ein Kampfhund angreift, du musst immer versuchen, mit deinen zwei Fingern ausstrecken, Faust machen und dann Zeigefinger, Mittelfinger ausstrecken, du musst dem in die Augen stechen. Du musst den die Augen in die Augen drücken. Du musst dem quasi die Augen Äpfel aus dem Kopf drücken. Erst dann hört der Kampfhund auf, sich zu verbeißen.
Ist das so?
Mhm. Ich habe es nie ausprobiert. Auf jeden Fall habe ich es immer im Hinterkopf. Und die wollte, seit sie ein kleines Kind war, gerne Polizistin werden. Da gab es nur ein kleines Problem. Sie war zu klein. Und zwar 2 Zentimeter.
Mm.
Ich glaube, du musst mindestens 1,60 sein.
Könnte sein.
Ungefähr sowas. Und sie war 2 Zentimeter drunter. Und das war, also das bewundere ich ja auch, ihr so großer Traum, Polizistin zu werden, dass sie tatsächlich drüber nachgedacht hat, ins Ausland zu fliegen und diese Operation zu machen,
nee,
wo du dich strecken lassen kannst.
Ach, krass.
Mhm. Da werden die Beine operativ geöffnet und dann werden dir die Knochen gebrochen, dann werden dir da Schienen eingesetzt. Ich glaube, das ist irgendwie im asiatischen Raum recht verbreitet, habe ich mir sagen lassen. Außer Gründen, die mir nicht bekannt sind, natürlich. Und dann wird diese Platte Stück für Stück weiter auseinandergesetzt, sodass du am Ende halt ein paar Zentimeter größer bist.
Aber hat sie nicht gemacht.
Mm-mm.
Sondern?
Weiß ich nicht.
Weiß nicht, was sie jetzt macht. Hab keinen Kontakt mehr. Hat ihr keine Freunde mehr? Hast du Schluss gemacht mit ihr?
Ne, der Kontakt zwischen uns, der hat sich auf den Sofa gelegt, sich eine Decke drüber gezogen, sich eingerollt und dann ist er einfach eingeschlafen. Der Kontakt ist eingeschlafen einfach. Ja, und da liegt er noch und schläft. Der Kontakt,
ja, mal gucken, wann er wieder aufwacht. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht nach dieser Podcast-Folge.
Vielleicht habe ich sie auch in der Stadt schon mal getroffen und nicht erkannt, weil sie mittlerweile 1,80 groß ist und Polizistin. Könnte natürlich auch sein. Übrigens, nach der letzten Folge, in der ich gesagt habe, dass ich eine Faszination habe für Polizisten und alle, die Polizisten sind, Polizisten kennen oder wissen, wie man Polizei schreibt, sich doch bitte bei uns melden müssen, haben sich tatsächlich sehr viele Leute bei mir gemeldet. Komischerweise waren es entweder Frauen, Frauen in Uniform, nice to have, aber bringt mir jetzt nicht so viel. Oder es waren Leute, die gesagt haben, ach übrigens,
ich kenne einen Polizisten.
Mein Stiefvater ist Polizist.
Und mein Opa war auch Polizist. Ja,
oder
super.
Mein Vater ist Polizist im Ruhestand. Ihr zwei, du und er, wie wär's? Er wohnt übrigens in, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern.
Parchim vielleicht.
So, wahrscheinlich. Gibt's in Parchim Polizei? Ihr seid doch so wenig Leute da.
Ja, es gibt eine Polizei. War ich schon öfter auf der Polizeiwache und musste sagen,
du warst auf der Polizeiwache,
dass verschiedenste Sachen geklaut wurden in meinem Leben.
Was denn zum Beispiel?
Du, zum Beispiel, ich habe mein Auto geparkt am Friedhof in Parchim. Und kam wieder und dann habe ich mich gefragt, wo kommen denn die ganzen Scherben hier her in meinem Auto?
Deinem Auto?
Ach so, hat ja jemand die Scheibe eingeschlagen? Ach, meine Tasche und mein Fotoapparat sind ja weg. Da war ich mal kurz zur Polizei.
Hast du deine Tasche im Auto gelassen?
Ja.
Laura.
Und dann hat der Polizist gesagt, das ist sehr dumm von Ihnen gewesen, generell schon, aber am Friedhof besonders schlimm, da zu parken und Tasche drin zu lassen, weil das ist immer so ein potenzieller Ort für alte Leute, die Sachen in dem Auto liegen lassen, weil sie halt wahrscheinlich einen verstorbenen Mann am Friedhof, auf dem Friedhof besuchen. Und da sind die Täter schon so ein bisschen drauf getrimmt, dass sich da mal ganz gut was holen lässt. Ist ja auch ein bisschen einsam da, kriegt das nicht jeder mit, ja.
Also, das ist ein super schlauer Gedanke tatsächlich.
Ja, fand ich auch im Nachhinein.
Also ich wusste schon, dass es so Gaunerzinken gibt. Das sind ja diese Kreide oder Farbsymbole, die ganz oft in so Einfamilienhaussiedlungen vor den Häusern auf dem Boden gemalt werden. Das sind so organisiertes Verbrechen, organisierte Banden, die dann diese Häuser oder Familien beobachten und wissen, okay, die gehen immer samstags mittags 2 Stunden Gospelchor und sind dann zwischen 12 und 14 Uhr nicht da. Oder, ey, die fragt jeden Sonntag um 10 Uhr auf Facebook, welche Freunde sich um 12 zum Brunch treffen wollen. Und dann ist die immer von 12 ab 3 Stunden lang nicht da. Und dann machen die so Symbole mit Kreide oder weißer Farbe auf dem Boden so, Achtung, keine Ahnung, Dreieck steht für 12 Uhr, Strich steht für 14 Uhr und ein Kreuz nicht da.
Das ist Geheimsprache, ne?
So. Und dann wissen die anderen Mafia-Freunde, zwischen 12 und 14 Uhr ist die bei einem Facebook-Brunch, dann können wir da ins Haus einsteigen. Aber das mit dem Friedhof ist tatsächlich ein sehr intelligenter Gedanke.
Das haben die mir so gesagt.
Und da muss man auch ein bisschen Grips für haben.
Du, die Polizei in Parchim ist auf Zack.
Nee, nicht die Polizei, sondern die Banden.
Ach so. Eher. Ja, die auch. Ja, jedenfalls haben wir eine Polizei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf oder ob das denn wieder jemand angegriffen wird. Ich finde, das ist so, die Polizisten in Parchim, die haben relativ wenig zu tun, würde ich sagen.
Also ganz kurz, ich weiß, es ist sehr gewagt von mir, aber ich würde mal die Behauptung aufstellen, wenn sich jetzt jemand angegriffen fühlt von dem, was du sagst, dann wahrscheinlich Polizisten
in
Parchim.
Richtig, ja, richtig. Okay. Und manchmal sind die auch gar nicht so doll dünn, die Polizisten. Und da frage ich mich halt immer.
Nicht dumm, sondern nicht dünn.
Dünn. Trainiert, athletisch.
Wie haben die vor 10 Jahren den Sporttest bestanden?
Wie haben die den Sporttest bestanden und was machen die, wenn da jetzt ein Täter vornimmt? Die kommen doch niemals hinterher, wenn da jemand wegläuft. Das denke ich manchmal so. Und die haben einen Job, den sie sehr genau nehmen. Und zwar gibt es bei uns in Parchim das Irish Pub. Das ist so.
Das ist der place to be.
The place to be for the cool people.
TripAdvisor 10 of 10 points.
Obwohl, ich finde es da wirklich sehr cool. Muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. So ist es so ein kleines Highlight in Parchim. Und diese Straße vor dem Irish Pub, die wird sehr, sehr häufig, minütlich kann man sagen, abgefahren von der Polizei, von einem Streifenwagen, weil sie halt wissen, die Leute, die da rauskommen, die haben ja bestimmt getrunken. Deswegen darf man niemals mit dem Fahrrad nach Hause fahren vom Irish Pub. Meine Freundin wurde da schon mal angehalten und dann sollte sie pusten, weil sie nämlich schwarze Fingernägel hatte. Sie hatte Nagellack.
Weil die so dreckig waren?
Nee, schwarzen Nagellack hatte sie drauf. Und sie ist doch bestimmt ein Grufti. Und sie kann ja jetzt hier mal schön pusten. Sie hat doch so bestimmt gerade was getrunken. Sie sind doch ein Grufti. Sie haben doch hier bestimmt gerade was getrunken. Wie man ja weiß, Gruftis gehen ja immer ins Irish Pub nach Parchim und da trinken sie ganz viel. Das ist ja die Konsequenz.
Haben die Polizisten das so gesagt?
Haben mit dieser Herleitung? Ja, mit dieser Herleitung.
Für diese Herleitung hätte ich in der Schule eine 6 bekommen. Mhm. Schwarze Niege gleich Grufti gleich Alkohol gleich Straftäter.
Ja, das erzählt sie mir jedes Mal. Jedes Mal sagt sie, Laura, fahr bitte nicht mit dem Fahrrad nach Hause, auch wenn es nur 500 Meter sind, schiebe. Ansonsten bist du dran hier bei der Police Academy in Parchim.
Das ist einer Freundin von mir mal in Berlin passiert. Die musste tatsächlich die Nacht in die Ausnüchterungszelle.
Nee.
Die hat sich gefühlt wie wirklich wie so ein Illegaler in Deutschland, wie ein Straftäter.
Krass.
Fand ich auch ein bisschen eine harte Maßnahme. Aber mir hat eine Freundin mal gesagt, nicht, dass ich das unterstützen möchte, aber die meinte zu mir, du, wenn du mal angehalten wirst, du hast 1-2 Gläschen Wein getrunken, puste, denn die Geräte bei der Berliner Polizei, die sind alle
Story
kaputt.
Of my life.
Die hat gesagt, das ist ja schon so oft passiert, dass sie mal 1-2 Gläschen Wein getrunken hat. Und da hat sie halt gepustet, weil sie dachte, so viel habe ich jetzt auch nicht getrunken. Und dieses Gerät, der Gerät
0,0.
Jedes Mal.
Ist bei mir jedes Mal 0,0 Promille.
Und wir wollen nochmal an dieser Stelle.
Ich fahre nie alkoholisiert
Auto. Wir wollen
Auto.
An dieser Stelle nochmal sagen, es ist nicht nur gefährlich für euch, sondern auch für eure Umwelt und alle anderen. Don't drink and drive.
Ist aber auch wirklich so. Ich halte da wirklich nicht viel von. Aber wie gesagt, so ein Glas Wein, also es kann nicht sein, dass du da 0,0 Promille hast. Aber bei den Berliner Geräten hast du halt, das ist wirklich wahr. Kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sprechen. Weißt du, ich wollte noch was zu Parchim sagen, weil da rede ich ja immer so gern drüber.
Und ich höre dir da sehr gerne zu.
Und ich glaube, die Leute lieben das. Denn was ich jetzt über die Osterfeiertage für Fotos bekommen habe von diversen Menschen, die die Abfahrt Parchim fotografiert haben und mir ganz freundlich gesagt haben, wir sind an Parchim dran vorbeigefahren. Ich möchte diesen Leuten sagen, Leute, fahrt nicht einfach dran vorbei, nehmt die Abfahrt. Guckt euch das einfach mal an, wie das da aussieht. Das habe ich auch einer Hörerin.
Aber nicht zu schnell durchfahren. Was könnte sein, dass ihr sofort wieder raus seid, so klein ist es.
Richtig. Und ich habe das auch, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob Hörer oder Hörerin. Es waren mehrere Menschen in dem Auto, hat diese Person mir auf jeden Fall geschrieben. Diesen Leuten habe ich gesagt, ey, dann fahrt doch mal rein und so in die Stadt. Und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir nächstes Mal. Und dann hören wir ganz laut euren Podcast.
Und fahren durch Parchim mit so einem Megafon oben auf dem Auto. Und dann schallt der Podcast durch ganz Parchim.
Und dann habe ich gesagt, das würde ich richtig schön finden, weil dann alle, die immer fies zu mir waren früher, die sind jetzt neidisch.
Ich würde auch an eurer Stelle Leute im Auto, die das machen wollen, eine Folge nehmen, wo Laura mega abzieht über Parchim und erzählt, wie schlimm das in dieser Stadthalle ist, dass es ist wie das Tor zu einer anderen Welt, wo man sein Medaillon mit einer Freundin aneinander halten muss, damit man da wieder zusammen rauskommt. Die Folge würde ich wählen, da macht sich Laura sehr beliebt. Wie oft bist du dann noch in Parchim, so im Jahr?
Einmal im Monat ungefähr.
So oft tatsächlich?
Ja.
Du hast einen Ruf zu verlieren in Parchim.
Ist egal, den habe ich schon längst verloren. Und ist der Ruf erst ruiniert, Ariana, ne? Lebt es nicht recht ungeniert. Das ist nämlich mein, meine Devise.
Apropos ungeniert, ich habe in letzter Zeit so eine Beobachtung gemacht, wo ich mich frage, ist es normal oder hat sich bei den Menschen was geändert? Du triffst jemanden auf der Straße, den du eine Weile nicht gesehen hast, was auch gar nicht schlimm ist. Niemand macht dem anderen einen Vorwurf. Man fragt sich einfach, wie geht's dir? Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Und erzählt sich ein bisschen was. Und dann zählst du irgendwie so, du hast vielleicht gerade eine harte Zeit in deinem Leben und du zählst die Dinge auf, die dich gerade beschäftigen und du sagst, ja, irgendwie, ach, da läuft es nicht so richtig, das ist schief
gegangen. Und dann am Ende sagst du aber, muss ja.
Nee, und du zählst diese Dinge auf und trägst irgendwie so eine Liste von 10 Leiden vor und dir geht es ganz offensichtlich nicht so gut gerade und dann lächelt derjenige dich an und sagt, und streichelt dich vielleicht noch so am Arm und sagt, ach, aber es ist doch schön, dass dir gut geht.
Hä? Das habe ich noch nie erlebt, glaube ich.
Das habe ich schon ganz oft erlebt. Leute treffen mich und ich sage, ja, das und das läuft gerade nicht so und das. Und dann sagen die, ach, aber ist doch schön. Und wie läuft es mit,
aber ist doch schön.
Sag mal.
Und dann frage ich mich.
Da weißt du, dass wir dir nicht zugehört haben, wenn die sowas sagen.
Nee, die gucken mich während des Gesprächs sehr aufmerksam an. Ich bin mir sicher, dass sie mir zugehört haben. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht wollen die Menschen dann, haben keine Lust auf so ein Problemgespräch und wollen nicht auf diese Probleme eingehen.
Oder sind vielleicht auch so oberflächlich geworden, dass sie denken, ja, habe ich jetzt keine Lust, mit dir darüber zu reden. Oder genug eigene Probleme, keine Ahnung. Aber das ist mir schon öfter so gegangen, dass man irgendwie fragt, und wie geht's dir so? Man zählt auf und so, ach ja, war es doch schön, dass wir mal wieder uns getroffen haben.
Ja, ist super. Hey, danke.
Cool.
Thanks for the Gespräch auf jeden Fall.
Danke. Vielen Dank.
Ich sage ja immer eine gute Sache, die mir widerfahren.
Wenn du jemanden triffst, willst du immer, dass die Leute das Gefühl haben, so dass es dir super geht und dein Leben ist einfach eine geile Party.
Ja,
dein Leben ist ein Coachella-Festival.
Mir geht's wirklich gut. Ich kann mich echt nicht beklagen. Super viel zu tun, super viele Projekte, aber du kennst das ja sicher. Das sag ich.
Und was sagen die dann? Nee, kenne ich nicht.
Dann sagen sie, aber ist doch schön.
Toll.
So ist es. Ich habe ein erfolgreiches Leben.
Lustigerweise, auch wenn es vielleicht ausgedacht klingt, hatte ich genau diese Situation letzte Woche. Ich habe eine Freundin getroffen und die hat gerade, die will sich selbstständig machen und hatte so eine Berufsberatung. Irgendwie so ein Typ, der ihr erklärt hat, wie das Ganze geht. Und also ich frage mich ja manchmal wirklich, wie mein Gehirn funktioniert, ne? Ich hatte schon Freunde, die gesagt haben, wenn ich sterbe, dann soll ich mein Gehirn zur Verfügung stellen für so ein Institut, die so komische Krankheiten oder so Ticks oder so merkwürdige soziopathische Menschen sezieren und analysieren und medizinisch untersuchen. Ich glaube, das mache ich. Zu diesem Zweck würde ich mein Gehirn nach meinem Tod zur Verfügung stellen. Weil die hat mir erklärt, dass sie mit diesem Typen von der Berufsberatung besprochen hat, wie er vorgehen würde oder was er ihr rät, wie er das Ganze angehen würde. Und dann meinte sie, nur in so einem Nebensatz gesagt, ja, und dann hat er mir seinen Ansatz erklärt. Und dann habe ich sie kurz unterbrochen und gefragt, hä, war der irgendwie mal in seinem Leben so dunkelbraun und dann sind die Haare grau geworden und dann wollte er das irgendwie blond überfärben, hat gemerkt, der untere Teil der Haare, der nimmt das nicht an und dann hat er es aber blond gefärbt und dann war oben irgendwie blond und unten war es aber noch grau und dann hat er alles in braun überfärbt und dann waren seine Haare komisch und dann hat er gesagt, er lässt es rauswachsen und dann hat man das aber oben gesehen und dann hat er dir halt erklärt, warum das so aussieht und dann hat er dir damit seinen Ansatz erklärt.
Und hatte sie keinen Bock mehr mit dir zu reden, ist gegangen. Hat gesagt, aber schön, dass wir uns getroffen haben.
Ich glaube, da war eine Staubwolke dann zwischen uns und die war danach, als die Staubwolke weg war, war meine Freundin auch weg.
Wirklich jetzt?
Ungefähr so.
Ja, weil du immer sehr gerne Sachen ins Lächerliche ziehst.
Oh, meinst du, ich muss ernsthafter sein im Leben?
Vielleicht auch.
Vielleicht nicht so doll.
Vielleicht sind wir in 2 Wochen tatsächlich ein bisschen ernsthafter. Wenn wir uns
ich fand aber uns heute schon ein bisschen ernsthaft.
Wir waren tatsächlich ernsthaft heute.
Das war's mit Comedy auf Platz 2. Ich sag's dir.
Wir werden jetzt eingestuft unter Lifestyle und Esoterisches.
Ja.
Da sehe ich uns auf jeden Fall. Und sollte all das nicht der Fall sein, dann hören wir uns tatsächlich in 2 Wochen an genau dieser Stelle wieder auf iTunes, Soundcloud, Deezer und wenn ihr wollt und ihr Influencer seid und ihr Stefanie Giesinger oder Lena Meyer-Landrut auf dem Coachella seid, auch bei YouTube. Sollen wir nochmal anstoßen?
Ja.
Wie wir es immer so machen. Prost.
Prost.
Haben wir in letzter Zeit so selten erwähnt. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes geben. Da freuen wir uns drüber. Oder?
Wenn die positiv ist.
Tschüss. Hirngedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.